Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Unsere erste Folge, Leute. Ich weiß gar nicht, ging jetzt einfach los. Wir haben gedacht, wir treffen uns jetzt und nehmen auf.
Das ist richtig.
Vielleicht sollen wir mal drüber sprechen, erstmal, was wir sind, also erstmal, wer wir sind. Ich bin Leon.
Ich bin Timo.
Und ich bin Anna.
Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Podcast, in dem wir drei Fragezeichen-Folgen besprechen wollen. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Wie sind wir drauf gekommen, Leute? Ich weiß nicht, wir haben einfach, also wir studieren alle zusammen Journalistik, vielleicht kann man damit mal anfangen und haben festgestellt, dass wir eigentlich alle drei Fragezeichen-Fans sind, oder Anna? Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, wir sind alle irgendwie schon so seit der Kindheit dabei und Folgen begleiten einen halt.
Das ist richtig.
Timo sagt, können wir jetzt schon festhalten, Timo wird in den ganzen Folgen nichts anderes sagen, als das ist richtig.
Das ist richtig.
Und
was soll ich ergänzen? Anna hat ja schon das Wesentliche gesagt. Wir sind halt seit unserer Kindheit Fans, haben halt die Hörspiele rauf und runter gesuchtet. Aber gut, manche mehr, manche weniger hier. Also eigentlich sollte man die ja zum Einschlafen hören. Manche Leute machen das ja nicht so unbedingt.
Nee, ich höre sie nicht zum Einschlafen, ich höre sie einfach sonst den Tag über.
Ja gut, das ist auch möglich, aber ich glaube, da bist du ja die Minderheit.
Ich kann es halt zum Einschlafen nicht hören. Also das ist immer schwierig. Wenn ich schlafen will, dann muss ich was hören, was ich kenne. Klar kann ich jetzt irgendeine Folge so lange hören, bis ich sie kann, aber das weiß ich nicht. Ich habe als Kind Benjamin Blümchen auf dem Baum gehört, weil ich es auswendig konnte und da schlafen konnte. Wenn ich dann mal gesagt habe, kann ich heute Abend mal was anderes hören, dann habe ich die Folge zu Ende gehört. Das war irgendwie immer so. Es war, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann war die CD kaputt. Dann
ja, okay,
war es vorbei mit Geschichten hören.
Ja, bei mir hat das erst so richtig angefangen, als ich mein erstes Handy mit meinen ersten Kopfhörern eigen hatte. Und ab da habe ich dann angefangen, richtig die auch abends zu suchten und auch zum Einschlafen zu hören, glaube ich. Weil davor dann immer den CD-Spieler anschmeißen. Das ist ja auch aufgefallen, also wenn man so nachts um zwei als Sechsjährige dann irgendwie noch den CD-Spieler laufen lässt. Also das ist schon...
Wir halten fest, dein Schlafrhythmus ist nicht erst seit gestern kaputt.
Das ist richtig.
Na gut, ich habe ja eher mit den Kassetten noch angefangen. Also,
die habe ich aber auch gehabt.
Richtig so oldschool noch von meinen Eltern, also von meinem Vater vor allem.
Aber du hörst ja immer noch CDs.
Ja, jetzt sind CDs, aber keine Kassetten mehr. Ich habe leider keinen Kassettenrekorder.
Vielleicht also bevor wir überhaupt einsteigen, müssen wir mal festhalten. Anna und ich sind ja mehr die Hörspiele hören, die, glaube ich, täglich meistens mehr hören als eins.
Ja.
Ich glaube, ich habe auch jedes Hörspiel schon mehrmals gehört. Ich denke, das ist bei dir nicht anders. Timo, du bist eher der Mensch, der die Bücher alle liest.
Das ist richtig, weil die Bücher sind halt einfach kompakter. Und komplexer, besser gesagt.
Ja, aber hörst du noch Hörspiele oder hörst du diese nur noch ganz selten?
Ja, ich höre schon täglich auch immer abends halt Hörspiele.
Aber hörst du auch drei Fragezeichen? Hörst du da auch andere Sachen?
Nein, auf keinen Fall. Ich höre nur drei Fragezeichen. Aber wie gesagt, ich höre halt nicht alle.
Was hast du gestern Abend zum Einschlafen gehört?
Der rote Büffel.
Und was war die letzte Folge, bevor du den roten Büffel gehört hast zum Einschlafen?
Ja, da muss ich kurz nachdenken. Das ist schon eine Woche her ungefähr. das war die Teufelsklippe. Folge,
oh, ganz
209,
nee.
Folge 219.
Ach nee, ich hab die mit Teufelsberg verwechselt.
Nein.
Teufelsklippe. Oh, die hab ich auch schon länger nicht mehr gehört.
Folge 219.
Ja, man merkt schon, die beiden sind richtig drin. Die wissen sogar Zahlen. Bei mir ist das mittlerweile so ein Einheitsmatch geworden
nicht.
In meinem Kopf.
Aber
ich höre die schon so lange alle im Kreis, ohne mir zwischendurch anzugucken, welche Folge es überhaupt ist.
Irgendwann habe ich mal angefangen, die von 1 bis Ende durchzuhören. Das habe ich einmal irgendwann gemacht.
Okay, das ist sportlich.
Und hab halt dann zwischendurch, wenn eine neue rauskam, jetzt nicht gewartet, aber die habe ich dann schon zwischendrin mal gehört. Aber sonst habe ich wirklich von 1 bis Ende alle einmal durchgehört.
Ja, das sollte ich wohl auch mal angefangen haben. Aber ich habe es irgendwie bis Folge 100 oder so durchgehalten, knapp nach 100 und dann...
Ah, bis zur Toteninsel hast du es geschafft.
Dann bin ich komplett aus dem Rhythmus gekommen.
Also die wichtigsten Sachen hast du dann ja gehört.
Ah, das ist auch, da kann man sich drüber streiten. Wir haben uns, das werden wir hier im Podcast auch immer nochmal machen, wir haben uns letztens noch unsere Top 5 Folgen geschrieben. Ich glaube, bei uns beiden war keine unter 100, kann das sein?
Ich glaube
doch,
tatsächlich
aus dem Nichts,
nicht.
Doch, Stimme aus dem Nichts ist unter 100.
Folge
76
oder
so. Ja. Die waren unter, aber sonst hatten wir...
Ja, ich habe ja auch mal hier meine Liste auf dem schönen Zettel mitgebracht.
Ach, du hast sie aufgeschrieben, dann machen wir das hier einfach jetzt direkt.
Ich habe sogar Top 10.
Ja, soweit habe ich es nicht gebracht.
Okay. Soll ich mal meine Top 5 erstmal?
Mach mal deine Top 5. Dann machen wir jetzt direkt, bevor wir gleich in unsere erste Folgenbesprechung einsteigen, machen wir direkt mal unsere Top-Listen hier.
Also erstmal als Hinweis, mir fällt gerade auf, meine Top 5 sind alle von André Marx. Das fällt mir jetzt gerade so.
Man kann es als ein Muster werten.
Also erstmal der 5. Platz, Feuriges Auge, Folge 200. Absolut hörenswert. Vielleicht ein bisschen anders wegen dem Rückblick in dem zweiten Band. Ich habe das nur als Buch gelesen, nicht als Hörspiel gehört. Das war ein bisschen, naja, es war anders. Es war jetzt nicht verwirrend, aber es war mal anders halt, dass es quasi nur zwei Handlungsstränge gab, weil ja das eine Buch eine Rückblende war. Dann der viertbeste Fall ist der Rote Büffel, meiner Meinung nach. Weil der ist halt Victor Eugène und ich liebe die Victor Eugène-Folgen. Das ist halt einfach das Beste. Deswegen dann Platz 3, das Erbe des Meisterdiebs. Das ist auch keine Überraschung dann. Dann Platz 2 ist eine Folge unter 100, nämlich Nacht in Angst. Das ist, glaube ich, Folge 86 oder 87. Und dann auf Platz 1 Feuermond. Natürlich auch wieder Eugène.
Ja, meine Top 5 sind, auf dem 5. Platz habe ich die Schwarze Sonne. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das richtig gekriegt. Ja, immer wieder hörenswert, finde ich auch. Hexenhandy, dachte ich ganz, ganz lange, wäre tatsächlich meine erste Folge, die ich jemals gehört habe. Habe ich jetzt neulich rausgefunden, war es, glaube ich, gar nicht, sondern meine zweite. Hexenhandy, ja, ist halt spooky Horror. aber
und Bastian passt das gar nicht in Höchstform.
Ja, ich finde es richtig gut. Dritte ist bei mir auch Feuermond. Feuermond ist bei mir auch echt ganz weit oben mit dabei. Feuermond geht auch immer wieder, muss man halt ein bisschen Zeit für mitbringen, wenn man die dann mal wieder hört. Zweite ist bei mir Zeitreisende. Gut, das Ende ist ein bisschen unbefriedigend irgendwie, aber ich mag auch diese Spannung, die das auslöst. Ich mag so Mystery-Folgen, ich mag irgendwie dieses Ungeklärte daran auch ganz gerne tatsächlich. Und meine erste Folge, das ist jetzt nämlich, glaube ich, auch meine erste Folge, die ich jemals gehört habe, wie ich neulich rausgefunden habe, ist Stimmen aus dem Nichts. Super creepy. Ich glaube, ich hätte danach fast aufgehört, 3 Fragezeichen zu hören. Einfach irgendwie kurz vor der ersten Klasse, in der ersten Klasse, also wirklich richtig jung, irgendwie so 5,5, 6 Jahre alt und habe dann mit Stimmen aus dem Nichts angefangen, einfach weil ich den Titel halt spannend fand. Ja, und habe mir dann einfach komplett irgendwie ausgecreept. Ja.
Es ist definitiv die richtige Folge zum Einsteigen, glaube ich.
Oh ja, vor allem, wenn du schön ruhig einschlafen willst. Ja, dann lohnt sich diese Folge.
Ich hab die auf einer Autofahrt tatsächlich gehört, ja, aber auch auf so einer Nachtautofahrt. Wir sind irgendwie aus einem Urlaub zurückgekommen oder so. Und ja, da hatte dann mein Vater das erste Mal die Idee, gib dem Kind doch mal 3 Fragezeichen-Folgen und hatte dann diesen Stick dabei, wo halt eben das Hexenhandy, Stimmen aus dem Nichts und ich meine, es war der Super-Papagei drauf waren und ich fand halt einfach den Titel so schön.
Ja, die perfekte Einschlafhilfe. Ja. Die perfekte
Einschlafhilfe. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaube, ich habe gerade an deinem Blick gesehen, Timo, Zeitreisende, kann man diskutieren?
Ja, das kann man auf jeden Fall diskutieren. Das ist für mich keine 3-Fragezeichen-Folge. Das ist ein Experiment, sagen wir es so. Das ist einfach Mystery.
Ja, für manche geglückt, für manche nicht so.
Ja, das Ende hat halt alles kaputt gemacht. Die Folge war solide, das Ende hat aber alles runtergezogen.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich mag dieses seltsame, ungute Gefühl, was es am Ende auslöst, einfach weil es nicht geklärt ist.
Ja, und ich fand auch einfach den Charakter dieser Gladys Pixie, der war sehr anstrengend, diese komische Diva.
Ja,
das
doch.
Da habe ich Aggressionen gekriegt, ganz ehrlich. Also solche Leute hasse ich ja.
Ja, verstehe ich.
Aber Folgen, die Emotionen rausbringen, sind ja auch immer.
Ja, aber sollten schon die richtigen.
Sind für mich die besten.
Ich finde aber auch, jeder hat so seine Folgen, wo man denkt, wo zur Hölle kommen die her? Also so fing das bei mir auch bei 5 und 4 an. Auf 5 habe ich den Toten Mönch. Frag mich nicht, warum.
Auch eine gute Folge.
Gut ist sie, aber ich frage mich nicht, warum sie bei mir so gut hängen geblieben ist. Ähnlich ist es bei mir mit Platz 4 mit der brennenden Stadt. Ich weiß nicht, was ich daran geil fand. Aber sie ist irgendwie eine, die ich total gerne höre und auch sehr, sehr oft schon gehört habe. Wie bei dir, auch bei mir auf der 3 ist Feuermond. Ist halt einfach was, das muss man häufig hören, weil es ist einfach mit die beste Folge und definitiv meiner Meinung nach auch die beste Eugène-Folge.
Ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen. Ich glaube, das sehen sehr, sehr viele so.
Ich wüsste nicht mal, dass es überhaupt jemanden gibt, der Feuermond nicht in den Top 5 hat. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja.
Ebenfalls bei mir unter den Top 5 ist Stimmen aus dem Nichts, ist halt einfach legendär. Halt diese Folge ist Kult. Die sind bei mir auf 2. Und bei mir auf 1 ist Feuriges Auge. Folge 200 ist einfach unfassbar gut, finde ich. Ich liebe diese längeren Folgen generell. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich alle gefühlt mit reinnehmen soll und hatte mir gedacht, das ist aber irgendwie langweilig, wenn ich jetzt Toteninsel, Feuermond, Schattenwelten und Feuriges Auge mit in meine Top 5 nehmen. Das wäre irgendwie.
Puppenmacher.
Nee, die kommt nicht in meine Top 5. Nee.
Die hat dich gestört.
Das wäre bei mir auch raus.
Nee, sie ist nicht schlecht, aber bei Vibe nicht so gut wie alle anderen, sondern alle anderen Special-Folgen.
Ja, ich würde sagen, Toteninsel kann man diskutieren.
Nee, Totenmusik ist gut.
Besser als Puppen. Doch, ja, die ist ja auch gut, aber ob die besser als Puppenmacher ist.
Also du findest Puppenmacher gar nicht so schlecht?
Nee, finde ich, wäre vielleicht meine sechste.
Boah, krass, so weit oben.
Ja, ich fand das schon echt gut. Das Buch war schon wirklich stark. Ja, auch wieder André Marx.
Ja? Bei mir hätte Toteninsel überholt, glaube ich. Ich hätte Toteninsel auf jeden Fall über Puppenmacher gestellt.
Ja, ist auch eine gute Handlung, aber ich fand es halt ein bisschen zu groß schon mit dem Geheimdienst und irgendwelchen Atomsprengköpfen.
Es ist aber halt auch einfach eine Sonderfolge. Ah, ich habe noch Geisterbucht vergessen.
Geisterbucht?
Nee, heißt die 150. Geisterbucht 105.
Ja, ja, doch.
Die ist auch, ist auch gut.
Das stimmt.
Sind eigentlich, finde ich, alle wirklich, also gut, Puppenmacher ist auch nicht schlecht, aber da gibt es bessere von den Sonderfolgen, finde ich, von denen. Bin gespannt, welche 150 wird, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit zu. Sollen wir mal einsteigen in die Folgen, die wir besprechen? Oder heute die Folge, die wir besprechen wollen?
Machen wir das.
Dann mal los.
Also wir haben direkt gedacht, wir fangen mit der aktuellen Folge an und das ist der Rote Büffel. Vielleicht mal so als Erklärung, wie wir das vorhaben. Wir wollen alle aktuellen Folgen dann besprechen, möglichst dann kurz darauf, wenn sie rausgekommen sind. Jetzt zum Zeit der Aufnahme ist die Folge eine Woche alt ungefähr. Und sonst zwischendrin die Folgen wollen wir uns per Zufallsgenerator die anderen Folgen schnappen. Was ich eigentlich ziemlich lustig finde, weil so geht man nicht in irgendeine Reihenfolge durch und man kommt halt einfach auf die Folgen, auf die man irgendwie, also man bespricht halt trotzdem viele und muss halt nicht an 200, ja fast 50 Folgen mittlerweile sich hocharbeiten, weil das dauert, glaube ich, ziemlich lange.
Da werden auch bestimmt einige dabei sein, wo wir schon so irgendwie die in die letzte Ecke gedrängt haben, wo wir gar nicht mehr so richtig wissen, dass sie existieren. Da sind echt bei mir nochmal so beim Durchscrollen ein paar aufgetaucht, wo die habe ich echt sehr lange nicht mehr gehört.
Schauen wir mal, ob dann einfach davon eine bei rumkommt, die wir nächstes Mal besprechen. Werden wir sehen. Ich würde sagen, wir steigen erstmal rein in den Roten Büffel. Vielleicht vorab, bevor wir jetzt groß irgendwas dazu sagen, wie fandet ihr die Folge nur ganz kurz?
Also, wie gesagt, die ist ja bei meinem Top 5. Also, ja. Ich fand die schon auch wegen Victor Eugenie wieder sehr gut. Also sehr stabil.
Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, alle Eugenie-Folgen sind einfach gute Folgen. Das kann man, glaube ich, einfach als Statement so abgeben. Und auch das war halt wieder, also habe ich mir nichts Besseres zu wünschen können.
Definitiv die beste Folge seit 200, meiner Meinung nach. Finde, da kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ich bin gespannt, was wir vielleicht auch nachher noch für Ansichten haben, wenn wir die Folge besprochen haben. Wie wollen wir es machen? Sollen wir einfach mal so durchsprechen, was uns aufgefallen ist oder einfach von vorne anfangen? Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung gesagt. Timo, der hat ja in erster Linie das Buch gelesen, er hat sich jetzt sogar die Hörspiel-CD gekauft, also hat das Hörspiel jetzt auch durchgehört.
Mehrmals.
Ich finde, man merkt in diesem, ich weiß nicht, wie das immer, ob das jetzt bei Büchern immer so ist, weil ich nicht alle Bücher gelesen habe, ich habe das aber auch gelesen und weiß oder bin mir sicher oder habe gemerkt, dass hier sehr, sehr viel fürs Hörspiel gekürzt wurde. Also das Hörspiel ist trotzdem richtig gut, deswegen ist es jetzt nicht schlecht, aber das Buch fand ich noch besser.
Ja, ich auch.
Ich glaube aber vom Einstieg her ist es ziemlich gleich ins Hörspiel. Und
ja,
Buch.
Ich glaube, das ist identisch. Direkt mit dem Überfall auf der Straße geht es
ja
los.
Ja, genau. Also mir ist tatsächlich ganz am Anfang, weil er ja auch sehr früh auftaucht, das erste Mal jetzt so richtig aufgefallen, Rubbish George. Seine Stimme ist nicht mehr die alte. Und dann hatte ich das auch geschrieben, ich hatte es dir geschrieben, Leon, und hatte es dann auch mal nachgegoogelt. Es ist tatsächlich einfach ein neuer Sprecher, weil der andere Sprecher nämlich verstorben ist.
Genau, irgendwann letztes Jahr ist er mal nicht, ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, wann es war, aber ich meine irgendwie letztes Jahr im September oder so ist er verstorben. Also musste nachbesetzt werden, aber ich habe auch gesehen, der hat schon ein paar Rubbish George Folgen gehabt, was mich überrascht hat.
Das hat mich gewundert, ja, genau.
Weil ich ihn nur jetzt, also er ist mir da total aufgefallen, das ist aber eine ganz andere Stimme. Aber es ist mir in anderen Folgen nicht aufgefallen. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, das haben wir auch heute schon vorher besprochen, Rubbish George spricht sehr viel in dieser Folge.
Ja, er hat noch nie so viel geredet, glaube ich.
Er ist ja quasi den Hauptcharakter in dieser Geschichte.
Er hat halt am Anfang zu viel Geld bekommen, würde ich behaupten. Das ist, er muss nicht drei Sätze reden und sagen, jetzt kriege ich das nächste Geld, sondern er hat sofort seine 80 Euro bekommen und damit war das Thema durch. Weiß nicht, also ich fand den Einstieg eigentlich ganz cool, weil es halt so direkt so eine klassische Sache vor dem Schrottplatz ist. Du hast den Raub oder den versuchten Raub dieser Tasche und Justus ist sofort hellrührig. Ich glaube, Bob war eigentlich gar nicht. War Bob im Buch auch schon auf dem Schrottplatz?
Ich glaube, der kam erst.
Da war ich mir nämlich nicht, weil das habe ich das Gefühl, das wäre im Hörspiel anders gewesen als im Buch, weil ich glaube, dass Justus erst alleine Alba helfen wollte. Also Alba ist ja die Auftraggeberin, da kommen wir jetzt gleich noch zu, aber genau, das fand ich eigentlich, das ist wieder ein richtig schöner Einstieg. Und dann kam ja Peter.
Und war wieder ein kaputter MG.
Ja. Haben wir auch schon lange nicht mehr, oder?
Ja, am Anfang irgendwie überpotenziell oft und jetzt auf einmal mal wieder in einer Folge ein kaputter MG.
Schön,
aber dieses Mal auch teuer kaputt.
Schön gegen Laternenmast gefahren, aber dafür dem Motorradfahrer ausgewichen. Ich glaube, er hat die Tasche nicht geklaut, sehe ich das richtig? Nee, kann er nicht.
Nee, hat er nicht, weil die Kassette war ja noch da.
Stimmt, sonst wäre die ganze Folge im Eimer gewesen.
Aber das wäre auch ein dummer Plan gewesen, weil das war ja eigentlich der Plan, dass die Tasche nicht
gestohlen ist. Jetzt spoiler mal hier noch nicht zu viel. Ja, wir müssen das. Ja. Wir gehen die Folge doch chronologisch durch und wollen jetzt nicht schon den Plot-Twist am Anfang vorne wegnehmen. Anna macht sich jetzt schon Notizen.
Ja, mir ist gerade was eingefallen.
Aha.
Mir ist gerade was eingefallen.
Das ist gut. Ich bin gespannt, wie viele Notizen wir uns noch zwischendrin machen werden.
Ich habe keinen Stift.
Du kannst ja anders den Stift benutzen.
Ja,
da
doch.
Bin ich glaube, doch, doch. Ich glaube, da ist Anna jetzt nicht so. Sonst kannst du dir hier auch einen Stift nehmen.
Ah ja, wunderbar.
Ich glaube, wir werden stiften, werden wir jetzt hier nicht von Notizen ausgehen. Die erste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir, finde ich, direkt besprechen sollten, ist, als Alba dann mit Justus zum Schrottplatz geht und Justus ihr eine Tasse Tee anbietet und so und es dann darum geht, dass sie ihm sagt, ja, ich hätte gerne so ein Abspielgerät, um die Kassette zu hören. Und sie sich dann so ein bisschen drum überhalten. Sie unterhalten sich dann das erste Mal in diese Kassette rein. Und dann kommt der Moment, wo Alba sinngemäß sowas sagt, wie toll, dass ich auf so einen schlauen Typen wie dich treffe. Und es hat mir sofort so Vibes gegeben im Sinne von Brittany.
Ja, das dachte ich auch beim ersten Lesen, dass es jetzt so ein Déjà-vu ist.
Dass sie versucht, sich an Justus ranzumachen. Vor allem, weil sie ja auch im Buch und Hörspiel sagen, sie ist nicht viel älter als die drei.
Ja.
Im Nachhinein, finde ich, kann man da auch noch ein bisschen drüber sprechen, komisch, wie viel älter sie jetzt wirklich ist. Aber da dachte ich, Moment mal, also das geht hier wieder schon in eine ganz falsche Richtung. Der arme Justus hat sich dann ja zum Glück nicht bewahrt. Aber ich glaube, das bin ich der Einzige, der es so sieht.
Ich muss auch sagen, da ist mir tatsächlich das erste Mal, ist sie mir da schon komisch vorgekommen irgendwie. Einfach weil Justus sich immer die aussucht, die am Ende den dreien einfach nichts Gutes wollen. Da ist mir das erste Mal so ein bisschen das Alarmglöckchen angegangen. Und ich dachte mir schon so, ah, irgendwie, die kann doch nichts Gutes im Schilde führen.
Ja, Justus hat ja eh immer Pech mit seinem Liebesleben.
Ja, genau.
Ob jetzt Brittany oder vermeintlich Alba oder auch irgendwelche anderen Mädchen.
Wobei ich, das ja auch, wobei ich das bei Bob ja fast noch schlimmer finde.
Ja, aber bei Bob wollen die ja auch alle was von ihm. Der ist ja scheinbar wirklich ein Romeo.
Ja, aber trotzdem, aber das ist aber auch alles irgendwie nicht so ganz so einfach. Also wenn ich bedenke, wer da so bei Bob schon Thema war, wenn man teilweise stimmt, so auch an so einzelne Folgen denkt, wo Bob dann plötzlich schwärmt, wie ist die eine Schlange? Du kennst die Namen alle auswendig.
Welche? Worum ging es da?
Wo die dann, wo Skinny Norris auch drin vorkommt, wo die dann mit
diesem Zeichen der Schlange?
Ja, das ist, genau. Ah, ja. Da hat er auch die eine so angehimmelt. also es ist irgendwie bei Bob gefühlt jede Folge so. Bei Justus klappt es halt nie. Oder ist es dann im Zweifel, dass er reingelegt wird? GPS-Gangster zum Beispiel ja auch.
Ja, das war auch traurig, traumatisch. Oder auch die Comic-Diebe, Rainy Fields.
Stimmt. Das ist aber wieder schon älter, ja, weil ja, ich finde auch immer noch schade, dass Liz irgendwann einfach, dass das nicht, ja, nicht langfristig gepasst hat. Ja,
die war auf einmal weg, von jetzt auf gleich. Weggebeamt, ausradiert, weg.
Ja,
ja, aber ich glaube,
verschwunden.
Ich glaube, es hat ja einfach nicht gepasst, ne, zwischen den beiden, so im Sinne von, wir haben beide zu viel zu tun, wir haben beide eigentlich keine Zeit für einen Partner, aber ich finde es irgendwie schade, dass sie so ganz weg war, weil ich glaube, zerstritten haben die sich ja auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Justus sich mit irgendwem zerstreitet am Ende.
Also in den Büchern war das ja so, ich weiß nicht, ob das in den Hörspielen auch so rüberkam, dass Liz nach New York gegangen ist, um Schauspielerei zu studieren oder zu praktizieren. Ja,
Fernbeziehung ist halt auch schwierig.
Genau, das habe ich mir nämlich tatsächlich das letzte Mal nochmal ergoogelt, weil mich das nämlich auch interessiert hatte. Ja, doch, sie ist irgendwie weggezogen und dann passte das alles nicht
aber
mehr.
Aber was ist mit Elizabeth passiert?
Das ist eine gute Frage, weil die war einfach weg.
Ich meine, die ist auch weggezogen. Die Brenda-Thematik war auf jeden Fall eine große und die ist dann aber auch irgendwie weggezogen, meine ich.
Oder Clarissa.
Ich. Oh ja.
Jetzt machen wir bitte, das können wir, ich hoffe, wir besprechen einfach irgendwann mal eine Clarissa-Folge, dann können wir da ganz viel drüber diskutieren, aber
das stimmt.
Das ist schon unsere erste Sidetrack-Kategorie hier.
Ja, also, so weit will ich jetzt nicht gehen.
Okay, zurück zum Schrottplatz im Hier und Jetzt.
Finde ich gut.
Alba.
Alba.
Ich fand sie eigentlich sympathisch, muss ich sagen, am Anfang. Ja. Also, wenn man
die Sprecherin klang sympathisch, die Stimme war echt gut.
Ja, aber sie
im
hat
Buch fand ich sie auch gut.
Ja, gut, im Buch.
Sie hat mich aber direkt halt einfach irgendwie stutzig gemacht. Und was mir bei ihrem Namen, wo wir jetzt gerade, nämlich wo du sagtest, Alba. Ja, ich glaube, sie hat zwei verschiedene Aussprachen auch wieder mal bekommen. Ne? Sie, Alba und Alba wird sie, glaube ich, in den Hörbüchern gesprochen.
Das kann sein.
Tatsächlich, haben wir mal wieder so anders ausgesprochene Namen.
Ja, eigentlich müsste es ja Alba sein. Ja. Prinzipiell. Alba ist ja das Eingedeutsche, das es in Kalifornien ja nicht geben kann.
Aber wenn du damit anfängst, dann gut, so viele Dinge, die man diskutieren müsste.
Ich sag nur Justice Jones.
Ja, damit fangen wir jetzt bitte nicht an. Aber,
aber stimmt, ja, die wurde unterschiedlich genannt.
Ja.
Was mir gerade in meinen Notizen auffällt, wenn wir gerade schon bei Rubbish waren, der kommt ja dann relativ schnell dann dahin mit seiner komischen Tuba, die er aus dem Meer gefischt hat, wofür er 100 Euro haben will. Oder 100 Dollar in dem Fall, ja. Wo ich mir denke, eine Tuba aus dem Meer kriegst du gern. Naja.
Ich fand das generell, diese Szene war sehr merkwürdig. Die hätte man auch streichen können, ehrlich. Die hätte auch einfach irgendwie so da auftauchen können. Die war sehr lustig, aber es war auch ein bisschen nervig.
Wie er auch für Alba einfach direkt 30 Dollar runtergehandelt hat von 100. Ja, okay, 90. Nee, 80. Ach, dann mache ich doch 70. Aber das ist mein letztes Angebot. Ah ja, es ist halt rubbish. Mir ist aufgefallen, als ich Rubbish gehört habe, habe ich so zurückgedacht, welche Folgen kommt Rubbish eigentlich drin vor? Das sind ja doch relativ viele und meistens auch gute Folgen, würde ich behaupten. Dann kommt ja einmal dieser, irgendwann ist nicht die erste Folge mit ihm, aber so mittendrin, eine von Rubbish, ist ja SMS aus dem Grab.
Ah, die ist nicht so gut, oder?
Ja.
Ich fand die jetzt eher kritisierbar.
Worauf ich eigentlich hinaus will, was mir aufgefallen ist, als ich jetzt Rubbish gehört habe, ist, dass er ja da eigentlich so einen ganz neuen Touch seiner Rolle bekommt. Aber gefühlt die Folge darauf oder ab der Folge darauf SMS aus dem Grab wieder so komplett aus dem Nichts verschwunden ist. Ja. Weil sie ihn ja dann, obwohl sie wissen, dass er eigentlich jetzt ja George Cooper heißt, ihn wieder Rubbish George nennen, er eigentlich trotzdem, obwohl er ja jetzt eigentlich das ganze Thema aufgeklärt hat in Ägypten, dann ja doch wieder ganz normaler Stadtstreicher bleibt. Also eigentlich, er könnte sich ja jetzt ein richtig schönes Leben machen. Aber trotzdem bleibt er in seiner alten Rolle und das ist irgendwie so random, als wäre die Folge einfach nie passiert.
Ich frage mich auch, warum, wenn man ein erfolgreicher Banker in Kairo ist, wie wird man ein Obdachloser in so einem kleinen Käffchen wie Rocky Beach am anderen Ende der Welt?
Ich glaube, er kam ja auch erstmal aus Rocky Beach, ne?
Ich weiß nicht,
ob das genannt wurde. Ja, ist dann da irgendwie ausgewandert hin für ein paar Jahre.
Okay, das kann sein.
Also es ist mir nur aufgefallen jetzt beim Hören, dass ich Rubbish gehört habe und mir irgendwie dachte, das ist irgendwie auch komisch. Dass er dann wieder, also diese ganze Folge eigentlich mehr oder weniger einfach weg ist, weil mehr oder weniger er danach trotzdem wieder Stadtstreicher ist und eigentlich alles, was vorher war, wieder auf resettet wurde sozusagen.
Ja. Mir ist auch direkt aufgefallen, er hilft ja den beiden das verunglückte Auto, den verunglückten MG irgendwie auf den Schrottplatz zu schieben. Da habe ich direkt gedacht, oh, hat er dafür nicht auch Geld verlangt?
Das habe ich auch gedacht.
Ob er das dann freiwillig gemacht hat?
Ja, das passt irgendwie nicht zu ihm.
So kollegial ist er dann auch nur selten, nur an einem guten Tag.
Er wollte ja noch seine Tuba loswerden.
Er hatte gehofft, dass es dann mehr als 30 Euro werden. Ja. Die ist ja auch am Ende geworden, weil Alba dann ganze 80 rausgemacht hat.
Tja.
Und Alba hat ja auch nicht nur die 80 bezahlt.
Das
aber
stimmt,
das ja
kommt
später.
Die scheint aber wohlhabend zu sein.
Ja, wenn doch, du, sie wenn hat du gut mit, investiert.
Ja, aber sie hat ja auch Verwandte,
okay, da sicherlich, das Geld.
Die sicherlich nicht so ganz arm sind.
Ja, es war ja jetzt auch nicht ganz uneigennützig, der Grund.
Ja, das stimmt.
Ich finde, was mir auch aufgefallen ist, um noch jetzt das Rubbish-Ding so ein bisschen abzuschließen, jetzt gerade aber auch erst, muss ich sagen, das hat jetzt auch nicht ganz direkt was mit der Folge zu tun, aber Rubbish kommt auch immer in den großen Folgen gefühlt drin vor, ne?
Ja.
In diesen Sonderfolgen, weil er kommt in Feuermond kommt er dann vor, er kommt in Feuriges Auge, kommt er drin vor? Kommt er in den anderen drin vor? Nee, ne?
Nee, ich glaube da nicht.
Ich glaube Geisterbucht nicht.
Nee.
Und Toteninsel auch
das
nicht.
Liegt auch daran, dass Rubbish George von André Marx erfunden wurde und das halt hauptsächlich in André Marx Folgen dann auch, dass er dann da auftritt.
Ja, aber er kommt ja auch nicht nur unter Max.
Das stimmt. Ja, SMS aus dem Grab war ja von Ben Nevis. Aber vielleicht ist es auch das der Grund, dass die Folge halt dann eingestampft wurde.
Wir haben ja festgestellt, André Marx ist eh dein,
ja, klar,
dein Autor. Also von daher ist es ein bisschen schade, dass André Marx jetzt aufhört.
Ja, das war das letzte Buch von ihm.
Muss man vielleicht nochmal sagen. Aber immerhin ist dafür Victor Genet nochmal wieder gekommen. Ich glaube, so viel kann man durchaus schon mal spoilern, wenn ihr die Folge nicht eh schon gehört habt, was ja durchaus auch nicht unwahrscheinlich ist. Anna macht wieder Notizen.
Vorbildlich hier.
Ja, dann haben sie ja zusammen dieses Turmband zu Ende gehört. Ich finde, da hätte man durchaus auch noch ein bisschen kürzen können. An dem ganzen, ganzen Beginn. Weil auch dann, als sie dann die Aufnahme überspielt, hört man den kompletten Ausschnitt nochmal, der schon live war. Also weil sie dann ja den kompletten Ausschnitt nochmal abspielen, frage ich mich auch, ob das sein muss.
Oder ja, ob man immerhin, nicht hinterher sagen sie ja, die haben Peter und Bob dann auch nochmal den Ausschnitt vorgespielt. Da spielen sie ihn dann noch nicht nochmal wieder ein, wenigstens. Da hätten, ja, da hätten gut, sie es auch nochmal einspielen können. Das
wäre viel zu lang auch geworden. Ja. Die haben ja eh schon sehr viel diesmal gekürzt, also im Vergleich zum Buch.
Was mir im Nachhinein dann aufgefallen ist, als dann ja auch klar war, okay, es ist der Nachtschatten etc. Und die dann ja auch irgendwie erzählt haben, ja, wir kennen den, weil wir haben den hinter Gitter gebracht und so weiter. Was mir sofort aufgefallen ist, wenn man dann im Nachhinein die ganze Geschichte dann kennt, muss denen nicht ausfallen, dass die Stimme nicht passt oder muss die Stimme irgendwie einfach ähnlich gewesen sein?
Das habe ich mir auch gedacht, weil eigentlich kennen die den ja, die haben ja mit dem gesprochen in Feuermund.
Deswegen, er redet ja mit denen, er ist ja nicht einfach nur stumm denen begegnet, sondern...
Das kann ja auch noch nicht so lange her sein im Drei-Fragezeichen-Kosmos.
Und so sehr verzerrt scheint die Stimme ja nicht gewesen zu sein, wenn sie hinterher die eigentliche Stimme dann im echten Leben auch wiedererkennen, ne?
Und zwar sofort.
Ja.
Ja.
In den zwei Sätzen, die er redet, von der anderen Straßenseite aus, erkennen sie ihn ja sofort wieder.
Da hätte ich ihn zum Beispiel nicht erkannt.
Ich auch nicht.
Er klang halt so rauchig und kratzig auf dem Tonband. Ja. Da war der halt eher so ein ganz normaler Mann.
Da brauchte es dann schon nochmal die Einordnung. Oh, hörst du? Das ist doch die gleiche Stimme.
Das stimmt.
Aber die haben sie ja auch gut gemacht. Dann haben sie, wie gesagt, die Tuba ist verkauft worden für stolze 80 Euro an Alba. Und dann ging es in die Zentrale und sie haben sich die ersten Gedanken gemacht zum Roten Büffel, was ja ein Gemälde von
Fortuna.
Von Fortuna ist, genau. Anna, du hast dir den Namen bestimmt jetzt gemerkt.
Ja, ihr müsst wissen, mit Namen ist bei mir wirklich schwierig. Ich werde bestimmt auch noch ein paar Mal falsche Namen sagen.
Aber was mir da sofort positiv hängen geblieben ist, ist, als Tante Mathilda über den Schrottplatz die Jungs ruft, weil sie noch was auf dem Schrottplatz erledigen müssen.
Ja, der Klassiker.
Weil, ja, aber kam lange nicht mehr.
Das stimmt.
Also wenn, dann kommt nochmal ein Ruf über den Schrottplatz, weil irgendwas ist, weil irgendwer auf sie wartet, weil irgendwer mit denen sprechen will, aber nicht mehr, weil sie irgendwas machen müssen. Das hat mir, ist mir positiv aufgefallen, hat mir direkt sehr gut gefallen.
Überhaupt war die Folge eher sehr Klassiker halt, auch die ganzen Sounds. Da waren ja auch Sounds aus dem Super Papagei oder auch aus den anderen Klassikerfolgen. Also das war schon sehr nostalgisch gestaltet.
Ja, und ist auch mal wieder gut, weil ich finde, sie haben echt in den letzten Folgen viel Neues ausprobiert, was ja nicht zwingend schlecht ist. Du musst den Sound ja auch irgendwie mit der Zeit gehen irgendwie. Aber ich finde dann so zwischendurch mal nochmal so einen Rückblick eigentlich auch nicht so schlecht.
Ja, doch. War schon mal wieder ganz schön, irgendwie so ein bisschen so eine Folge zu hören und sich nicht bei jedem zweiten Einspieler zu denken, der ist aber neu. Und da haben sie mal wieder ein bisschen die Musikbox spielen lassen und ein bisschen ein paar neue Special Effects ausgekramt. Manchmal finde ich auch, die sind echt sehr viel lauter als das Geredete. Und wenn man dann Kopfhörer drin hat und dann schon generell relativ laut hört, wenn man irgendwie in der Bahn sitzt oder so, das knallt schon manchmal ordentlich rein, finde ich.
Das habe ich so sehr gehabt bei dem, jetzt frag mich nicht welches, doch es war das beim Adventskalender-Hörspiel von vor, das müsste das drittletzte gewesen sein, also hier, ich glaube, es heißt Eine schöne Bescherung.
Eine schreckliche
Bescherung, wo sie den Weihnachtsmann da, der da überfallen wird, in der Elfen, genau, im Einkaufszentrum, wo an, nach jedem, also das ist ja in diese Tage aufgeteilt, und wenn nach ein Tag rum ist, kam ein so ein Sound, der wäre in jeder, nach jedem Tag der gleiche. Und der war so unangenehm im Ohr, wenn du den laut gehört hast, dass ich jedes Mal, wenn ich wusste, okay, jetzt ist der Tag rum, habe ich mein Handy in der Bahn leiser gemacht, weil ich wusste, das tut so weh im Ohr, weil dieser Ton wird bis zum Ende immer unangenehmer und lauter und fiepsiger. Also das ist so, der Ton ist an sich nicht schlecht, aber es ist halt unangenehm, wenn du laut hörst. Und wenn du Bahn fährst, kannst du halt auch nicht so leise hören, weil sonst sind die Umgebungsgeräusche leider lauter als der Rest.
Da ist auch das beste Noise Cancelling nicht mehr genug.
Bringt leider nicht viel.
Ja, ist halt manchmal sehr penetrant.
Und Bahnfahren tun wir alle viel. Das kann man durchaus auch mal sagen. Das wäre auch mal wieder was, was die machen könnten, die drei. Es ist eigentlich nur der unsichtbare Passagier. Wo sie
und Geisterzug.
Geisterzug. Aber das ist ja alles schon lange her.
Ja, sonst fahren sie Auto oder Fahrrad.
Ja gut, aber in den USA gibt es halt auch jetzt nicht so ein Bahnsystem wie hier. Da ist ja gefühlt nichts.
Das stimmt. Das ist ein gutes Argument.
War auch bei mir in der Kindheit übrigens voll das Ding, dass mir irgendwie aufgefallen ist, boah, die dürfen alle schon alleine Auto fahren. Das ist voll cool.
Anna war 6 und dachte, oh, die können auch Auto fahren. Oder sie werden chauffiert von einem Chauffeur. Und Anna dachte sich, warum habe ich das eigentlich alles nicht?
Da war es wahrscheinlich neidisch.
Ja, doch, schon. Doch. Ich habe auch erstmal auf dem alten PC von meinem Vater mir einen Rolls-Royce ergoogelt und mir geguckt, wie der so aussieht. Das ist schon eine schnieke Karre. Doch.
Ja, schade, dass es keinen Morten hier gibt. Dass wir uns gegenseitig chauffieren müssen, ist doch, naja. Ich glaube, es ging dann ja eigentlich aber im Hörspiel relativ schnell, dass Bob dann nach Hause gefahren ist, weil er zu Hause seine Recherchen machen wollte. Weil, das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil er das an seinem PC machen wollte, weil sie ja keinen in der Zentrale haben. Das fand ich auch ein bisschen.
Ja, da wollte sie vielleicht nur mit einem Mädchen wieder verabreden. Das wollte er nicht.
Das
so
wiederum wäre völlig logisch.
Weil, weiß man ja nicht, das ist ja ein schwerer Nöter.
Ich finde, in der Folge kam es mir auch so rüber, als wäre ihm das einfach zu spät geworden und er würde das dann deswegen zu Hause machen wollen.
Aber sonst war das auch mal tief in der Nacht in der Zentrale.
Das dachte ich auch. Und dann irgendwie, da stand so, ja, es war super spät und die anderen mussten irgendwie noch die Fahrräder da aufpäppeln und ich weiß nicht.
Wahrscheinlich wollte er sich einfach nur vor der Arbeit drücken, hatte keine Lust da mitzuhelfen.
Aber bis zum nächsten Morgen hat er es ja dann gehabt, also von daher. Auf jeden Fall kam dann Rubbish George ja schon mit
Informationen,
die er natürlich ganz vernünftig sich erfragt hat, abends auf den Schrottplatz. Ich fand im Hörspiel nicht ganz so lustig wie im Buch. Ich glaube, da kannst du jetzt gerne ein bisschen was zu sagen. Da war ja sehr angetrunken.
Das stimmt.
Kam er mir nämlich doch vor. Ich hätte es nämlich sonst gefragt. Kam er euch auch ein bisschen drunk vor?
Ja, im Buch, da hat er nämlich irgendwie, keine Ahnung, vorher irgendwie im Hafen in der Kneipe gesessen oder so. Also das war schon extrem. Das war schon eine Comedy-Einlage.
Vor allem da hat Justus ihn ja sogar noch gefragt, sag mal, hast du nicht was getrunken? Oder also irgendwie so. Das muss ich sagen, kam im Hörspiel ein bisschen zu kurz, weil so ist der Kontext halt nicht da.
Ja.
Also er wirkt halt im Hörspiel auch betrunken, aber es fehlt halt der Kontext dazu, dass Justus Satz fehlt halt zu sagen, hast du nicht was getrunken, um das einzuordnen? Also denkt man, was hat er denn genommen so oder was ist mit ihm falsch? Hat er zu wenig Schlaf gehabt oder so, wenn es schon zu spät ist?
Aber wurde halt wahrscheinlich auch rausgekürzt, damit es nicht zu komplex wird.
Ja, ist ja auch in Ordnung, es ist jetzt auch nichts Dramatisches, aber es ist mir zumindest aufgefallen, dass es im Buch da ein bisschen anders dargestellt war. Und dann wird Justus niedergeschlagen. Betone nicht auf Justus.
Es war nicht Bob.
Das habe ich mir nicht so aufgeschrieben.
Das ist schon bemerkenswert.
Justus wird selten niedergeschlagen, das stimmt.
Wurde jemals richtig niedergeschlagen?
Bestimmt schon mal.
Aber wirklich sehr selten dann.
Mhm. Mir fällt auch kein konkretes Beispiel ein, aber mir ist so, als hätten alle schon mal was abbekommen zumindest.
Ja.
Bis zur Ohnmacht vielleicht nicht, aber...
Sagen wir so, in den neuen Büchern wird einmal Bob und einmal Peter niedergeschlagen, die jetzt dieses Jahr erschienen sind. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen.
Es dauert ja nur, bis da die Hörspiele kommen, vor 27, 28.
Aber meint ihr, Rubbish hat sich das schön getrunken, dass er die drei Fragezeichen hintergeht?
Das kann auch
sein. Ja, ich glaube, das war das, weil er wusste...
Ihm hat es eigentlich leid getan.
Ja, aber der mag die Jungs ja auch.
Aber Geld geht vor.
Die mögen sich ja auch eigentlich gegenseitig. Klar, er macht das dann damit trotzdem für Geld, aber er mag die drei ja auch. Ich glaube, das... Also würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Ja, und dann am nächsten Morgen hat Bob seine Ergebnisse präsentiert. Natürlich. Er hat bei Sylvester Byron angerufen, der das Buch, den roten Büffel, angeblich nicht bei sich oder doch bei sich zu Hause hängen hat. Das war ja bis da noch nicht ganz klar. Und wie immer muss man eine Notlüge erfinden. Und wie immer geht es natürlich um Schule, beziehungsweise um Uni.
Das war ein bisschen komisch.
Genau. Gar nicht um Schule, nämlich dieses Mal.
Und ich finde, da können wir erstmal gerne ein bisschen diskutieren.
Frage mich, wie alt sind die Jungs?
Genau die Frage habe ich mir auch gestellt.
Weil jetzt müssen die mindestens 18, 19 sein.
Alles Überflieger haben Klassen übersprungen und studieren jetzt alle schon.
Ja, die sind rausgeflogen, weil die alle schwänzen.
Genau.
Aber dann kann man automatisch auch studieren, wenn man rausgeschmissen wird.
Ja, genau.
Und vielleicht Junior-Uni.
Genau. Aber sie sind einfach so cool wie wir und studieren auch. Ja. Also von daher.
Was studieren die, wenn sie studieren?
Oh, das ist.
Für was haben
Bob
sie
das? Bob studiert definitiv wie wir Journalistik.
Ich glaube also, auch.
Peter macht Lyrik.
Uiuiui.
Ja, das war seins in Schattenwelten. Das ist, ja, ja. Justus studiert definitiv Sport.
Ja.
Finde ich, das doch. Ist eindeutig.
Ja.
Nee, Justus würde ich Psychologie durchaus ja, auch sehen.
Das könnte sein. Oder ja, irgendeine Wissenschaft.
Irgendeine Wissenschaft oder einfach Sprache. Also bei denen wäre es ja dann Englisch wahrscheinlich.
Oh Gott, Amerikanistik.
Genau. Ja, bei uns wäre so ein klassisches Deutschstudium mit Texten analysieren, doch das würde ich ihm aber auch zuschieben. Also bei denen dann halt ein klassisches Englischstudium.
Ja.
Oder Kriminalistik, wenn es das
kann man
gäbe.
Sowas studieren?
Die Kriminalistik ja, kann man stattdessen studieren, nein. Kann man tatsächlich studieren. Wollte ich tatsächlich auch mal machen, kannst du aber nur zumindest hier als Aufbaufach studieren. Hm. In den USA allerdings ist es, meine ich, tatsächlich ein eigenes Fach. Also
dann
da kann man studieren.
Das ist ja eindeutig. Justus braucht das nicht mehr studieren. Justus, der Regelstudienzeit 4 Jahre, Justus schafft es in einem.
Der fliegt da durch, ja, der macht alle Prüfungen gleichzeitig.
Und kann trotzdem noch Fälle lösen und schwänzen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, da nee. Hat er so viel Urlaub, da passt das alles rein.
Aber ich finde es trotzdem spannend, weil ich mich frage, ist das jetzt dauerhaft so, dass die so 18, 19 sind oder sind die nächste Folge wieder 16 und also ist ja von mir aus auch in Ordnung, wenn sie jetzt in dem Alter sind, weil ich meine, die Hörspielsprecher werden ja auch älter. Also ich meine, die passen eher zu 19, 20 als zu 15, 16 von der Stimme her. Von daher, wenn die jetzt einfach halt 4 Jahre älter sind, mein Gott, zumal es ja auch ein bisschen komisch wäre, wenn sie in Feuermond und im Roten Büffel gleich alt wären.
Das stimmt.
Ich habe mich auch gefragt, Juarez kann doch noch gar nicht so alt gewesen sein, oder? Wie alt war der denn wohl? Weil der muss doch dann relativ jung gestorben sein, oder?
Ja, prinzipiell ja.
Wie lange waren die denn jetzt wohl im Knast? Also so realistisch, lass es 4, 5 Jahre gewesen sein, oder? Wenn überhaupt.
Ja, weniger.
Wie lange wird man denn überhaupt auch für sowas verurteilt? Also oh, das
wahrscheinlich schon lang, so 10 Jahre.
Also ja, Eugenie, halt glaube ich, kommt schon für sowas lange in den Knast.
Ja, ja, aber so ein, ich weiß nicht, so ein lebenslänglich drauf würde ich jetzt nee, ich auch nicht. Eher für unwahrscheinlich halten.
Nicht in Kalifornien.
Eben.
Ja, weiß nicht so.
Vielleicht war der ja einfach krank. Oder verbittert, weil er im Knast war.
Ja, kann ja gut durchaus sein, dass er mit 50 gestorben ist. Das ja, ja. Soll ja vorkommen, aber er hat mich das schon gefragt, weil das ja irgendwie.
Das war schon ein bisschen komisch, das kam so plötzlich, ohne irgendwie eine Erklärung dazu.
Ist jetzt ja noch lustiger gefunden am Ende, wenn er einfach nicht tot gewesen wäre, sondern, keine Ahnung, die einfach nur so getan hätten.
Aber das hätte man auch leicht feststellen können.
Das hat aber keiner von denen jemals nachgeguckt. Nee. Das hat auch das niemand stimmt. hinterfragt. Das hat Rubbish das zwischendurch mal bestätigt. Der hat auch gesagt, ja, direkt am Anfang, wo sie auch drüber geredet haben, niemand von denen nachgefragt, nachgeguckt, mal telefoniert. Das ist einfach bis zum Ende quasi so ein ungeklärtes Ding gewesen.
Vielleicht
eigentlich.
Der Knaller und der kommt zurück in Folge 250. Das wäre schon ein toller Plot.
Einfach Zweikampf zwischen Eugenie und ihm und die Jungs sind dann auch noch dazwischen. So ein bisschen
auf wessen Seite stehen die wohl?
Justus definitiv auf der Seite von Eugenie.
Ja.
Ich glaube, da ist es Eugenie als, nein, das spoilern wir jetzt nicht. Das können wir zum Ende dann nochmal diskutieren, was in Folge 250 Eugenie für eine Rolle hat. Dann sind sie ja im Buch, weiß ich nicht, war da auch zuerst der Besuch bei Byron oder war da zuerst der Besuch in California City?
Das war, glaube ich, parallel. Ich glaube, erst wurde da California City gezeigt mit Bob und Alba und dann halt Justus und Peter.
Das ist beides sehr stark gekürzt worden. Ne?
Ja, ich finde es sehr schade, weil California City, muss man halt erwähnen, es ist schon was Besonderes eigentlich. Das kam zum Hörspiel rüber wie so eine normale Stadt irgendwie. Auch wenn halt Rubbish sagt, diese komische Stadt, da fragt sich der Hörer ja, warum komisch. Das liegt halt daran, dass California City in der Wüste erbaut wurde. Ursprünglich als Millionenstadt, da leben heute aber nur so ein paar tausend Einwohner. Das heißt, das Straßennetz ist halt schon wie von Los Angeles angelegt, aber es gibt halt kaum Häuser. Es sind halt so vereinzelte Häuser, an einer Straße liegt ein Haus. Und das ist halt eigentlich auch ein guter Ort für die Handlung. Aber das wurde halt leider sehr stark gekürzt und da wird ja nicht mal gezeigt, wie die da in den Bungalow einbrechen. Das ist schon schade.
Ja, fand ich auch. Ich habe das Buch gelesen, von daher weiß ich das jetzt. Das ist tatsächlich im Nachhinein, weiß ich, ob es so cool ist, wenn man beides weiß. Weil wenn man nur das Hörspiel hört, denkt man, ach ja, geil. Und wenn man dann weiß, ach, im Buch haben die aber noch so viel mehr gemacht, ja. Was irgendwie auch spannend war. Weil das fand ich nämlich bei Sylvester Byron. Ist mir das noch stärker aufgefallen. Das fand ich da fast noch mehr schade als beim als in California City, weil da hing das Bild nämlich nicht einfach im Nachbarraum, sondern das war in einem eigenen Raum, der gesichert war, ja. Und den haben die ihm nicht gezeigt und er hat das abgestritten, dass er das Bild hat. Dann ist Justus aufs Klo gegangen, wie er das immer so oft tut, und Peter musste sich mit ihm über Kunst unterhalten.
Über den Kubismus.
Und der Typ hat, und den Sylvester Baron hat sich da schon gedacht, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und plötzlich ging die Alarmanlage los, weil Justus vom Koch von Sylvester Baron in dem Raum erwischt wurde, wo das Bild hing. Ja, und dann haben dann auch dieses mit zur Rede stellen und das hier ist fake, das Bild, und weiß ich nicht, das ist dann da auch so, aber es ist eben nicht, dass es einfach im Nachbarraum hängt und Sylvester Baron denen das so ganz ohne Probleme zeigt, weil das finde ich auch random. Auf der einen Seite ist er anonymer Käufer und dann, kommt mit in den nächsten Raum, da hängt das Bild. Weiß ich ja nicht.
War halt auch wieder sehr stark abgekürzt.
Ich habe auch die Bitte am Ende nicht verstanden, was die sollte, dass sie dann, wenn sie dieses eine Merkmal gezeigt bekommen, aber bitte sofort das Haus verlassen und aber auch nie wiederkommen dürfen. Irgendwie, was hat das denn für einen Zweck gehabt? War das in dem Buch mehr erklärt? Das hat er
vorher gesagt, bevor der das wusste.
Genau.
Ich glaube, weil er sauer war, dass die so Dinge unterstellen.
Und dann zeigst du denen das noch? Machen.
Ja, der wollte dann wahrscheinlich sich durchsetzen, weil er so ein Rechthaber ist, weiß man ja nicht.
Aber so wirkte er halt im Hörspiel nicht. Im Buch war das dann logisch zu sagen, ihr geht jetzt sofort raus, weil er denen das nicht geglaubt hat, Justus da noch eingebrochen ist in seinen Safe-Raum. Das checke ich ja. Aber in dem Hörspiel, aber das ist halt ein bisschen schade, weil das waren schon eigentlich. Also ich finde, man hätte sich für eine der beiden Sachen entscheiden müssen.
Ja.
Und dann finde ich, hätte man sich fast eher dafür entscheiden sollen, weil California City, drei Sätze mehr zum Hintergrund hätten sicherlich nicht geschadet.
Das stimmt.
Aber die Geschichte insgesamt.
Ja, die war schon wichtiger bei Byron. Das stimmt.
Fand ich nämlich auch.
Ich fand den Nachbarn lustig da in California. Mit seinem Jeep, der da einfach querfeld ein rumgerast.
War auch lustig. Ich bin übrigens mal ganz unabhängig dafür, dass wir Anna gleich das Buch ausleihen, Anna das auch noch liest, damit Anna auch weiß, damit Anna nachher auch sagen kann, das Buch ist besser als das Hörspiel.
Wie bei den ganzen Filmen. Oh, ich habe das Buch gelesen, aber der Film kann nicht gut sein. Ja, nee, dann liefere ich noch einen Nachtrag, dann gibt es einfach so eine kleine Zusammenfassung, wo ich sage, stimmt, Buch war besser.
Also mit dem Buch kannst du nicht viel falsch machen, weil das ist halt schon wirklich sehr gut.
Ja, ich habe auch überlegt, vielleicht lese ich die irgendwann doch mal mit. Doch, jetzt wo ihr mir so das hier ganz schmackhaft macht.
Aber das ist bei mir jetzt auch nur jetzt so. Beim nächsten, was wir besprechen, weil ich ziemlich sicher, das Buch nicht. Das Buch
lohnt sich auch nicht.
Ja, ist ja aber auch noch generell, wenn wir gleich auslosen später, die Folge bin ich mir sicher, dass ich nicht gelesen habe und ich werde mir nicht das Buch holen, um das bis dahin zu lesen, sondern dann höre ich mir das Hörspiel an und dann kann Timo die Buch-Insights geben alleine. Ja, und jetzt können wir hier uns ein bisschen ergänzen, aber prinzipiell ist Timo hier der Mann der
Bibliothekar.
Der Bibliothekar. Wir haben auch, das kann man vielleicht nochmal kurz off-topic erwähnen, uns am Anfang überlegt, wer wäre dann am ehesten wer. Und da gab es eine ganz schöne Diskussion zwischen Anna und Timo, wer denn jetzt Bob ist, weil beide gerne Bob sein wollten oder sich eher als Bob identifiziert haben.
Bob ist einfach toll.
Ja.
Kann man nichts gegen sagen.
Nee, da muss ich einfach zustimmen. Doch, Bob ist einfach der Beste.
In dem Film hat er eher Peter gefangen.
Das stimmt tatsächlich. Wir haben uns solche Film angeguckt und es war einfach, ich weiß nicht, es war ein guter Cast, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass Peter dann doch einfach so optisch und charakterlich in den Film Bob ausschlägt.
Wir müssen auf jeden Fall die anderen Filme auch nochmal zusammen gucken, finde ich.
Also Carpathenland war ganz okay.
Da war halt der erste ist halt, was ich am ersten Teil einfach gut finde, ist, ich finde da einfach gut, dass es halt da wirklich nicht um irgendeine echte Geschichte geht. Das heißt, du kannst daran nichts versauen. Also versauen haben die am Carpathenland und an Totensil auch nichts. Es ist halt nur einfach für Kinder halt runtergebrochen. Anders. Und das konntest du halt beim ersten Film einfach gar nicht erst machen.
Wobei ich fand, der erste Film hat sich schon sehr stark an dem alten Film Toteninsel orientiert, weil das ist ja ähnlich. Ein Set irgendwo außerhalb von Nordamerika, wo die dann quasi als Praktikanten hinfliegen, wo irgendwelche komischen Sachen geschehen.
Aber deutlich besser als die Geisterinsel damals.
Ah, gut, das schon.
Wobei sich diese beiden Filme von ganz damals sich ja auch an Geschichten orientiert haben.
Das stimmt.
Also auch das verfluchte Schloss.
Geisterschloss und Toteninsel.
Genau.
Geisterinsel.
Nur, also eben, das ist ja auch irgendwie in Verbindung.
Ich habe ja vorher mich ganz doll gesträubt, die Filme auch zu gucken. Aber ich finde, daraus können wir auch gut nochmal eine Extra-Folge machen, wenn wir dann alle einmal geguckt haben, wenn wir einmal so einen Film
erraten haben. Dann machen wir mal eine Sonderfolge über die Filme. Genau. Ja, finde ich gut.
Wir waren dabei, wer ist. Und unser kleines Zahlendilemma.
Ja, wollt ihr das hier nochmal wieder? Also ich brauche das ja nicht erzählen.
Anna, wie war denn das mit deinen Büchern?
Ja, genau. Wie war das mit meinen Büchern? Also ihr müsst wissen, ich habe, ich glaube, irgendwie vereinzelt 3 oder 4 3 Fragezeichen-Bücher. Aber hab dann in der Gruppe vorgeschlagen, wir können ja mal Bücher zählen, wer die größere Heimbibliothek hat. Und der darf dann Bob sein. Und dann haben wir
Recherchen und Archiv, vielleicht können wir das gleich machen.
Und wir haben dann beide mal unser eigenes Archiv zu Hause ausgezählt und ausgewertet und geguckt, wie viele Bücher wir haben. Und da habe ich ja, einfach mal so ein paar mehr gehabt.
Aber auch da muss man sagen, die Diskussion war ja dann noch, weil du hast erst ein Liter Fahrradzeichenbücher gezählt.
Das stimmt.
Und
das
hast sind damit ordentlich viele. Mit riesen Vorsprung gewonnen, bis dann Anna und ich gesagt haben, also ich habe mich dann mal eingemischt irgendwann und hatte dann, aber ich hätte jetzt auch das Ganze so verstanden, dass es eher um alle Bücher ging in Annas Vorschlag und nicht um die Fahrzeichenbücher.
Das ist ja langweilig.
Aber du hast zugestimmt, das ist halt.
Ja, klar.
Das stimmt schon.
Es war aber tatsächlich sehr lustig, weil die beiden sich, die haben sich nie gestritten, aber das war so ein, beide wollen unbedingt.
Ja, aber Bob ist halt schon der Beste, dann will man halt einfach sein.
Also bist du jetzt, aber du bist...
Als ich alle mal eine Treppe und dann war es das auch wieder mit meiner Kondition.
Aber nur hoch oder auch runter, weil sonst können wir gleich mal die Treppe runterlaufen.
Runter, da machen die Knie nicht gut mit, das ist beides.
Okay, wir fahren wieder Fahrstuhl. Thema geklärt. Passt ja als Justus eh auch, der wird auch sich sicherlich nicht lumpen lassen und würde lieber Fahrstuhl fahren.
Solange der nicht stecken bleibt, wie bei Nacht in Angst.
Dann müssen halt mal die anderen beiden selber einen Fall lösen, auch das... Sollte, wobei Justus am Ende auch...
Er hat auch alles gemacht.
Am Ende alles parat hatte, das ist aber...
Bob und Peter mussten sich da durchprügeln, Justus hat halt alles kombiniert.
Es ist auch immer das Gleiche. genau, so viel zum Thema, wer ist. Deswegen, Anna identifiziert sich jetzt als Bob. Timo muss sich wohl oder übel als Peter identifizieren, aber innerlich identifiziert er sich trotzdem als Bob.
Ja.
Und bei mir war es ohne Diskussion Justus. Das war... relativ entspannt. Ich muss ja auch sagen, ich kann die Folgen, wo Justus so hintergangen wird oder wo Justus so leiden muss, kann ich nicht gut hören. Also ich habe mich so lange davor gesträubt, das Meisterliebste nochmal zu hören, obwohl die Folge so gut ist, weil Justus da so hart am Leiden sein muss, genauso wie das leere Grab konnte ich auch nicht gut hören, weil ich wusste, okay, es geht da auch wieder um Justus. Und wenn man sich einfach identifiziert und dann so mitleidet, das habe ich weniger, wenn Bob einen Haschimitenfürst hat. Das ist... Ich weiß nicht, das ist
doch viel schlimmer als so Liebeskummer, wenn du da Gefahr hast, eine Generschütterung zu bekommen und da irgendwie ein ausgenockt bei der silbernen Spinne vom Werkschutz fliehen musst, ist doch viel schlimmer.
Aber Justus leidet auch immer richtig schlimm seelisch.
Ja.
Also du kennst ihn ja eigentlich immer so ganz trocken als Genie, der immer alle Antworten weiß und der immer weiß, was zu tun ist. Und wenn du ihn dann so richtig verzweifelt erlebst, das ist schon, das wirft einen richtig aus der Bahn, das sehe ich aber einen noch.
Und ich habe so lange diese Folgen immer geskippt, weil ich dachte, nee, also wirklich, ich musste die halt einmal hören, weil als ich dieses von 1 bis Ende durchgehört habe, aber wirklich, also danach habe ich mir lange wirklich gesagt, ich kann die jetzt nicht hören, dann irgendwann habe ich die nochmal gehört, weil ich dachte mir, ja, irgendwie, du musst die auch hören, aber die, weiß ich nicht, die versuche ich immer zu umgehen, hör viel, viel häufiger andere Folgen, weiß nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, Bob könnte ich schlecht darauf verzichten, wenn Bob niedergeschlagen wird, weil das passiert halt eh jede Folge.
Das ist ein Running Gag irgendwie mittlerweile.
Ist halt schon Tradition.
Aber es ist halt auch, glaube ich, mittlerweile auch bei den Autoren wirklich so. Ach ja, guck mal, Bob ist noch niedergeschlagen worden, das müssen wir nachholen. Das ist,
Noch hat er nicht genug Hirnzellen verloren, noch macht er seinen Job ganz gut.
Er ist halt immer noch der Mann für Recherchen und Archiv. Das ist.
Womit wir aber auch nochmal stehen geblieben sind, nämlich bei der Sammlung, die uns gezeigt wurde in dem Hörbuch gerade.
Byron.
Ja, die Sammlung. Das war krass, der hat auch das ganze Haus voll Bilder hängen, ne?
Also nicht, wirklich. Doch nicht.
Und auch sehr viel Fortunas da hängen, wo wir vielleicht zumindest sagen können, er hat ja auch die
Inselwelt,
1 von 3, wobei 2 und 3 ja verschollen sind. Hat er auch gesagt, da kommt man sogar mit Fortuna, das kommt man ja nochmal auf die rätselhaften Bilder zurück, ausgefüllt, eine der allerersten Folgen, weil da ja auch Fortuna-Bilder versteckt wurden.
Stimmt, das ist mir noch gar nicht so im Kopf gewesen.
Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist jetzt, gebe ich gerade nur wieder, weil ich das gehört habe, das Record-Release-Feature gehört habe und Oliver Robbeck das da auch gesagt hat. Aber ich habe es mir dann nochmal ins Bewusstsein geschaffen. Jetzt läuft das Bild, habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Müsste ich mal wieder machen. Fällt mir gerade mal so allgemein so auf. Wir waren bei Byron.
Ich bin
riesengroße Kurve gemacht.
Ich wollte eigentlich auf den Schlenker ziehen, wo ist Bob unterwegs?
Ja.
Apropos, er macht auch seinen Job gut.
Der wurde in die Wüste geschickt.
Genau.
Bob war in California City mit Albert zusammen.
Ja.
Im Nachhinein musste sie ja auch irgendwie mit, um ihm dann zu zeigen, was er suchen musste. Aber sie treffen sich dann irgendwann in der Zentrale wieder mit dem Wissen, auf der einen Seite ist das Bild gestohlen und ausgetauscht worden, weil, und das finde ich auch ganz spannend, das Bild eigentlich einen Makel hatte, der aber nicht da war.
Ja.
Also es ist auch mal was ganz anderes. Nicht irgendwie, das Bild wurde nicht perfekt nachgemalt, aber das wissen wir ja von Eugène, dass wenn Bilder ausgetauscht werden oder wenn Fälschungen da sind, die sind halt perfekt. Aber das Bild war halt zu perfekt, zu perfekt, weil eben bei Fortuna ein Fehler passiert ist in dem Bild. Beziehungsweise, wie war das, Farbpigmente, da sind aufgeplatzt oder irgendwie sowas?
Yeah, genau, da sind so Risse irgendwie in der Farbe. Ja, und Bob ruft ja die beiden dann an.
Ja.
Und Justus geht ganz schnell ran und redet dann auch, während er dann noch irgendwie
neben Byron steht,
redet über die Zentrale, der muss sich auch gefragt haben, was geht jetzt ab. Und irgendwie erzählt dann Bob irgendwas, was die voll auf irgendeine Spur gebracht haben muss. Ich habe das Gefühl, zu dem Anruf haben wir auch in dem Hörbuch nicht sonderlich viele Informationen, was da so passiert und warum er auf einmal so aufgeregt ist.
Also erstmal, im Buch war das erstmal noch so eine falsche Spur in California City, weil in dem Bungalow, wo die diese Schatulle mit dem Tagebuch, mit diesem Notizbuch gefunden haben, da waren ja Fußspuren. Und die dachten halt, jemand wäre gekommen, hätte das Bild geklaut aus dieser Schatulle. Aber am Ende war es so, dass jemand gekommen ist und das Notizbuch mit der Schatulle da hingelegt hat. Das war halt auch eigentlich so eine sehr raffinierte Spur.
Also das Haus war halt leer, weil
gut, da
wohnte halt keiner. Und es war halt, der ganze Boden war halt eine fette Schaubschicht drauf. Und durch das halt jemand da hingehen musste und das da platzieren musste, waren halt die Fußabdrücke da. Und im Nachhinein war es halt auch logisch, weil die gesagt haben, okay, da ist jemand gezielt da hingegangen und gezielt wieder weggegangen. Und die hätten, da haben sie auch als Verbrecher-Duo dann nicht gut gehandelt. Man hätte ja auch einfach ganz wild im Haus rumrennen können, um dann irgendwie die Fußspuren in alle Richtungen machen können. Es hätte halt 5 Minuten länger gedauert, aber man hätte halt nicht mehr erkannt, dass man halt nur einmal das da platziert hat. In
Oder halt 3 Tage länger warten, bis halt wieder neuer Staub da hingekommen wäre.
Oder so, man hätte es einfach früher platzieren können. Naja, aber 3 Tage länger Zeit hatte man nicht mehr, um das Bild dann zu sichern. Aber da kommen wir ja jetzt noch drauf. Denn, sie haben dann sich gegenseitig ausgetauscht. Sie haben dieses Notizbuch gefunden, was eben zu Genet gehört hat, das gelbe. Das schöne gelbe Notizbuch mit den französischen
Le Buffle Rouge
bei Sylvester Byron. Und dann dachten sie sich, ja, dann, wenn wir sonst keine Infos kriegen, wen fragt man dann? Man geht halt in den Knast und fragt Victor Eugène aus, was man ja auch sonst... Justus wollte einfach wieder wiedersehen. Das war, würde ich behaupten, das ging
Wiedersehen von Freunden.
Gefühlt ja schon bei den beiden, oder? Ich finde, es ist so ein ganz spezielles Verhältnis. Das
ist halt so eine Hassliebe irgendwie.
Es ist fast so ein bisschen wie Clarissa Franklin und Bob.
Ja.
Nur, dass es halt da nicht um Romantik... Nur,
Eugène sich halt nicht so ranwirft an Justus.
Ja, und Justus auch nicht so an Eugène ranwirft.
Ja, aber Bob hat halt auch einfach so einen Komplex... Der die muss beiden sind immer ranschmeißen.
Oh Gott. Die beiden sind irgendwie so in ihrem eigenen Genie verbunden, habe ich das Gefühl. Die sind
halt beide sind hochbegabt und beide autistisch irgendwie.
Ja, beide sind irgendwie so leicht nerdy unterwegs und haben so ihre eigenen Special-Informationen. Haben beide
so ein IQ von 230.
Ich will eine Folge haben, wo Liz, Justus und Victor Eugène zusammenkommen und sich richtig gegenseitig abnerden.
Oh, das dann muss lustig. Franklin aber auch mit dabei sein, finde ich.
Die hat aber kein IQ von 250.
Folge 300 vielleicht. So.
Folge 300.
Der kann vielleicht mal so 6 Bände machen, nicht 3. Das wäre auch mal was. Also jeder Autor schreibt ein Buch.
Jo, jetzt.
Oder halt 5, dann wäre immerhin mal was Neues.
Das kannst du ja vorschlagen. Nee, aber ich finde dieses Verhältnis zwischen den beiden, weil Justus ist so verbissen, der will ihn unbedingt immer zuvorkommen. Aber Eugène ist halt auch verdammt schlau und schafft es halt, er hat Justus halt durchschaut. Es schafft kein Verbrecher, schafft es Justus zu durchschauen. Nur Eugène schafft das. Und das finde ich aber auch irgendwie cool.
Aber Eugène ist auch irgendwie hinterher, habe ich das Gefühl, gar nicht mal so böse, wenn Justus ihn dann tatsächlich auch mal irgendwie überlistet hat. Irgendwie freut er sich fast schon mit für ihn, habe ich das Gefühl. Er freut sich fast schon mit, dass er jetzt endlich im Knast sitzt, weil Justus ihn geschnappt hat.
Das hat eher so ein Spiel für Eugène, glaube ich, um Justus herauszufordern und vielleicht irgendwie was beizubringen.
Und Eugène hat ja, also der hat ja auch einen richtigen Wandel im Laufe der Geschichten bekommen. Weil es ein super Papagei, da war er gefühlt noch der gefährliche, böse Verbrecher.
Ja, der Gewalttäter.
Aber das passt halt null. Also Eugène ist halt einfach der sympathische
ja.
Gentleman-Meister-Dieb.
Ist ja nicht mal böse, wenn man so will. Das ist einfach nur jemand, der gerne klaut.
Ja, aber...
Über die Motive können wir auch bestimmt noch mal später reden.
Wir haben noch so ein paar Kategorien, die später kommen werden. Ich weiß nicht, haben wir eine Kategorie, die man jetzt mal mittendrin einbauen kann, wo wir so ungefähr am Hälfte der Hörspiele sind?
Ihr könnt natürlich jetzt mal gucken, ob wir hier schon so ein bisschen das Mastermind analysieren.
Weiß nicht, mir ist das egal. Also wir können durchaus jetzt hier was einbauen schon.
Dann fangen wir an mit einer psychologischen Analyse.
Ja, keine Ahnung. Also wir haben hier halt natürlich wieder Eugène als den Hauptverbrecher, der aber dieses Mal irgendwie eher mithilft, anstatt selber Verbrechen zu planen. Und irgendwie hat er jetzt so eine doppelmoralische Rolle bekommen. Was sagt ihr? Ist er eher unterwegs und versucht wirklich Gemälde zu retten? Oder hat er eigentlich wieder nur seinen eigenen Vorteil im Kopf?
Wir müssen das am Ende der Folge auf jeden Fall nochmal zu Ende diskutieren, ja. Weil wir ja sonst jetzt noch zu sehr spoilern würden vielleicht. Aber ich fand in der Folge, fand ich so schwer, weil auf der einen Seite denke ich mir, was wäre gewesen, wenn Justus im späteren Verlauf nicht hinterhergegangen wäre, ohne jetzt zu erzählen, was er gemacht hat. Aber wenn Justus nicht hinter Eugène her ist,
ja.
Meint ihr, Eugène wäre abgehauen oder meint ihr, Eugène hätte wirklich auch die Bilder wieder vorbeigebracht?
Ich glaube schon, dass der abgehauen wäre. Das hat er doch nur in der Not erfunden.
Bin mir halt nicht sicher, weil der ist halt eigentlich auch aufgeschmissen an dem Staudamm. Er hat eigentlich keine Wahl, außer das Bild zu retten und wiederzukommen, weil sonst ist es ja selber seinem eigenen Tod geweiht.
Boah, stimmt, sein Plan war ja prinzipiell auch auf legale Weise wieder rauszukommen, um halt sich nicht mehr verstecken zu müssen.
Und
also
ja,
könnte es auch so sein.
Und er hatte ja auch schon die anderen Bilder in dem Gang versteckt. Ne? Er hat den roten Büffel wieder mit rausgenommen, was ja keinen Sinn machen würde.
Doch, die anderen, glaube ich, hat er wirklich, da glaube ich auch, bin ich felsenfest von der Person, dass er die drin gelassen hat, einfach nur, damit er auf jeden Fall nachher, wenn er rauskommt, sofort wieder Geld machen kann.
Ja, Altersvorsorge.
Aber wenn er sofort abgehauen wäre, dann wäre er ja draußen gewesen.
Ja, aber dann hätte man ihn
gejagt. Ja, aber dann hätte man ihn verstecken jetzt müssen. Jetzt ist er ja auch legalerweise rausgekommen. Weil er
aber den roten Büffel hat er mitgenommen.
Gut, die anderen Bilder sind aber sicherlich noch wertvoller
als
der rote Büffel, weil die verschollen waren.
Ja, ein geschichtlicher Wert ist es.
Dann hast du halt die Wahl. Sagst du, dann nimmst du das kleinste Übel mit und opferst das. Aber Chris mit den anderen halt, ich meine, jetzt ist halt die Frage, wie er es macht. Weil jetzt ist ja am Ende angekündigt worden, er will Kunsthistoriker werden. Jetzt spoilern wir doch schon, ist halt so. Wir schneiden das ins Ende. aber er will ja Kunsthistoriker werden, was ich mir noch überhaupt nicht vorstellen kann. Aber er kann diese Bilder, sind jetzt zwar weg, er kann sie auch nicht mehr zu Geld machen und kann sie damit seinen Ruf auch nicht mehr aufbauen. Das heißt, die Frage ist, was macht er jetzt?
Meint ihr, hat sich da aber wirklich quasi schon so einen zweiten Ausweg geplant, indem man einen roten Büffel mitnimmt und meint, ja, wenn er geschnappt wird, dann gibt er den halt ab und sagt, ja, ich wollte euch den eigentlich gerade bringen, oder?
Ich glaube wirklich, er wollte legal aus dem Knast raus, wie er es jetzt gemacht hat und musste in Kauf nehmen, dass der rote Büffel eben weg ist, aber er hat ja das gelbe Heftchen. Oder behalten die drei das? Weiß ich gar nicht, das wird offen. Wenn er das wieder hat, da stehen ja ganz, ganz viele drin. Kann er halt sofort weiterklauen quasi.
Okay,
er hat
das bleibt offen. Ich glaube, das kriegt er aber nicht wieder.
Ja, mich würde auch nicht wundern, wenn Justus ihm das wiedergibt, aber ich glaube, auf jeden Fall wird Eugène müsste eigentlich nochmal vorkommen. Entweder, dass man auflöst, er wird jetzt wirklich Kunsthistoriker.
Ja.
Das ist, keine Ahnung, das muss ja nur sein, im Hintergrund, im Fernseher laufen Nachrichten, was ja auch durchaus öfter schon vorkommen ist, und dann kommt der renommierte Kunsthistoriker Victor Eugène, bla bla bla, und schon hast du Eugène nochmal untergebracht, aber hast das ganze Ding aufgeklärt.
Ja. So ein Interview mit Jenny Collins.
Oh Gott. Oder halt wirklich, dass er halt doch nochmal entweder sich irgendwie dann von den dreien für einen anderen Kunstraub oder so ihn als Historiker heranzieht, dass die drei ihn da so heranziehen, wenn er halt wirklich einfach ein vernünftiger Kunsthistoriker wird. Oder er klaut halt weiter und dann...
Oder er wendet sich mit dem Fall an die drei, um die halt am Ende wieder abzuzocken. Das könnte ja auch sein.
Oder er wendet sich halt wirklich mit dem Fall an die.
Ja.
Das wäre halt eigentlich als wirklich ehrlich gemeinte Aufgabe.
Wieder da.
Vielleicht kommt Marx irgendwann wieder. Der war ja schon mal weg. Und dann kam er
im
Jahr 2007.
Ja.
Da war der so 5-6 Jahre weg und kam dann wieder.
Oder er schreibt dann einfach nochmal eine Sonderfolge.
Das kann auch sein.
Muss ja nicht mehr regelmäßig Bücher schreiben. Und dann sagt, eins schreibe ich jetzt noch. Ich habe
nach
5 Jahren Pause gedacht, das ist wieder ein gutes Eugène-Buch, das schreibe ich jetzt.
Das kann doch sein.
Ich glaube nicht, dass sich andere Autoren an Eugène rantrauen.
Ich glaube auch nicht, dass er gerne Eugenie abgibt als Autor.
Aber muss er? Also,
naja, muss er, klar, aber also...
Er hatte ja nicht quasi als Patent für sich...
Ja, ja, aber so einfach so moralisch, dass er so irgendwie, da wird doch irgendwie auch ein Zwiespalt herrschen zwischen den ganzen Autoren.
Das ist halt seine Figur, ja, aber genau. Jeder hat ja so seine eigene Figur.
Eben nämlich, ja. Haben wir ja schon bei Rubbish gemerkt.
Oder Ellie Jameson oder so, das sind ja alles, das schreiben, also die, das sind ja so Figuren, klar ist da sicherlich Eugene oder Franklin sind sicherlich die krassesten, aber jeder hat seine eigene Figur, die er ungern abgibt, glaube ich, so sein eigenes Baby, sag
ja.
ich mal.
Ja.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Dass das auch jemand einfach übernimmt, kann ich mir auch nicht gut vorstellen.
Vor allem, warum will man sich an Eugene, warum sollte man sich da rantrauen? Man macht doch nur als Nicht-Marx das kaputt. Oder ja, man, also ja. Die Fallhöhe ist viel zu hoch, dass irgendwer nachher sagt, ey, das ist ein richtig schlechtes Buch, warum musstest du dich an Eugene rantrauen? Lass es doch Marx sein, Eugene sein und im Zweifel kommt er halt nicht mehr drin vor.
Ja, das Risiko besteht.
Also, die Fallhöhe, finde ich, ist viel zu hoch, um zu sagen, ich traue mich daran. Also, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es, wenn Marx nicht mehr wiederkommt, glaube ich, wird leider ein Eugene aktiv nicht mehr auftauchen. Ich würde es nicht komplett ausschließen, dass ein Eugene vielleicht eben dann, als wenn für Marx, das kann man ihn ja auch fragen, wenn für Marx klar war, klar ist, ich komme nicht mehr wieder, für mich ist Eugene jetzt wirklich ein Kunsthistoriker, dann kann ja irgendein Autor ihn im Hintergrund einbauen, so im Sinne von Leuten im Fernsehen. Ich finde, man kann als Autor auch einen Bösewicht nochmal einführen werden, weil dafür ist die Gefahr, das zu kaputt zu machen, glaube ich, einfach zu hoch. Bloß das muss dann aber auch klar sein, dass Marx nicht mehr zurückkommt, weil wenn er dann doch wieder zurückkommt und Marx kann aber auf seinen Büchern nicht mehr aufbauen oder er baut auf seinen Büchern auf und das andere Buch ist so unlogisch wie SMS aus dem Grab, da ist es halt auch die Gefahr.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Aber ich glaube, er informiert sich ja auch immer über die erschienenen Bücher.
Klar.
Oder er steht auch in Kontakt mit den Autoren.
Nee, das
Autoren.
Ist mir klar. Aber die anderen Autoren trauen sich daran und geben Eugene irgendeine Richtung. Automatisch, ja. Wenn sie es machen würden. Das heißt, dann ist für Marx klar, entweder ich schreibe jetzt so, wie Eugene anders entwickelt, durch die anderen Autoren entwickelt wurde, oder ich schreibe Eugene so, wie ich ihn weiterhin sehe und das Buch vom anderen Autor ist halt vom anderen Autor, aber dann passt das andere Buch auch nicht mehr in die ganze Reihe rein, weil ich baue da auf meinem letzten Buch auf. Also das Buch ist quasi halt, gehört nicht mehr irgendwie richtig rein, was aber auch irgendwie random ist, weil man selber ja so die Geschichten weiterspinnt und gerade bei Eugene bauen die ja aufeinander auf. Also auch jetzt, Eugene kriegt ja seine Geschichte oder auch die entwickelt sich ja durch Feuermond quasi so richtig. Man lebt ja mit Eugene quasi und seine komplette Geschichte durch. Also Eugene ist für mich wirklich so eine Rolle, da würde ich mich also würde ich nicht machen.
Nee, wenn ich jemand von den Autoren wäre, dann würde ich das auch nicht machen. Vor allen Dingen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man dem ja irgendwie so oder so dann eine Richtung schon so gibt, wie er jetzt einfach ist, so als neuer Charakter quasi schon fast, wenn er jetzt aus dem Gefängnis raus ist, wie er sich jetzt neu macht sozusagen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und wenn sich dann ein Marx doch nochmal wieder dran trauen würde, das wäre schon schade, wenn er irgendwie einen ganz anderen Plan, eine ganz andere Idee gehabt hätte, auch einfach.
Ja.
Ja.
Also wenn dann wirklich nur, wenn Marx ganz klar allen anderen Autoren sagt, nutzt ihn von mir aus weiter, weil ich komme nicht mehr wieder und gebt ihm eine eigene Richtung, auch dann müssen sich die Autoren selber untereinander absprechen. Stell dir mal vor, der eine schreibt in zehn Büchern wieder was über Eugene. Und in 15 Büchern macht es ein anderer Autor, der Eugene eine ganz andere Richtung gibt, aber die sind so nah aneinander, dass beide quasi den zu gleichen Zeitpunkt schreiben, aber beide auf dem ersten Buch aufbauen und somit die auch wieder nichts. Also es ist total kompliziert und total schwierig. Eigentlich kann es nur bei Marx oder gar nicht bleiben.
Das war mit den Rocky Beach Crimes jetzt auch so, weil es gibt ja eine Folge auch über Eugene. Und da wurde halt auch gesagt, dass seine Anwälte einen guten Deal ausgemacht haben, dass er halt wieder draußen war. Das ist halt dann auch jetzt...
Das passt jetzt.
Ja gut, das passt jetzt, aber dann ist halt ja auch wieder der Dieb. Weil er versucht halt auch wieder an ein wertvolles Gemälde ranzukommen.
Aber die sind ja eh außerhalb des Kontexts. Ja, also.
Aber es ist halt schon so ein kleiner Bezug möglich.
Ja. Also ich finde auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Was würdest du denn jetzt sagen als Expertin für die Kategorie?
Ja, Expertin für die Kategorie auch schwierig, aber weil vor allen Dingen der richtige Bösewicht, zumindest aktiv, ist er ja auch gar nicht. finde ich. Also das ist ja schon unser kleines Duo hier mit Alba und ihrem Mann. Und die beiden sind schon ganz schön gerissen unterwegs. Sie wissen ganz genau, wie sie irgendwie die drei Fragezeichen ködern können auch irgendwie. Ne? Die machen ja extra hier diese, wo sie die 30 Sekunden oder so von dieser Nachricht überschreibt, sodass irgendwie dieses offene Rätsel entsteht, wo die dann ganz dringend mehr rausfinden möchten, weil ja einfach nicht klar war, was auf dieser Kassette noch vorhanden war an Informationen. Und die beiden finde ich tatsächlich nochmal viel gerissener überhaupt auch so als einzelnes Duo. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfunden habt.
Es ist ja generell so ein Ding, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das hätte ich jetzt sonst ganz am Ende gebracht, weil Alba heißt ja Jakar mit Nachnamen früher, als bevor sie geheiratet hat. Und mir ist sofort der Gedanke gekommen an den Poltergeist. Weil damals ja auch
Lydia Cartier,
die früher Eugenie hieß. Mhm. Das heißt, klar, das spielte vor Feuermond. Und da war dieser ganze Dreh mit, er heißt ja eigentlich gar nicht Eugenie, sondern Jakar. Das passt halt aber auch nicht ganz. Weil er hieß ja nie Eugenie und Lydia Cartier hieß aber Eugenie. Also war auch mit ihm verwandt, ist ja auch völlig fein. Aber jetzt halt Jakar und dann gibt das Ganze gar nicht mehr so einen Sinn. Also
ich glaube, im Buch war das damals so bei Poltergeist, dass Victor Eugenie halt nur den Namen von irgendeinem Victor Eugenie übernommen hat, weil dieser Victor Eugenie war halt mit Lydia Cartier verwandt. Das heißt, unser Eugenie ist halt, glaube ich, gar nicht so in einer direkten Linie mit Cartier verwandt gewesen. Er hat einfach nur die Identität von einem anderen Victor Eugenie angenommen.
Boah, ich hätte auch, das wäre krass, der Plot-Twist gewesen, wenn einfach Alba die Tochter von Lydia Cartier wäre oder Lydia Cartier die Oma oder so gewesen wäre. Das wäre auch krasser Plot-Twist gewesen.
Hätte Potenzial gehabt.
Das ist Poltergeist auch von Marx?
Ja.
Hätte er was machen können. Und das ist mir auch aufgefallen, dass ich dachte, aber Poltergeist war ja auch irgendwie. Hm. Aber naja, ich glaube, wir haben jetzt auch relativ lange über Eugenie gesprochen und über unsere Theorien.
Kommen wir noch mal zum Stausee. Nächste Szene.
Zum Stausee, ja. Ich finde, da können wir direkt die nächste Kategorie anschließen. und zwar haben wir auch immer eine Kategorie vom Manuskript ins Mikro, also von Buch versus Hörspiel. Weil ich finde, die Szene, also ich finde, da waren jetzt sehr, sehr viele, aber bei der Szene oder ganz eigentlich das Rest des Buches fast schon, die spielt sehr, sehr lange am Stausee,
ja.
Und im Hörspiel nur sehr, sehr kurz am Stausee. Und ich finde, da würde ich jetzt das Wort an dich übergeben. Und du kannst jetzt mal erzählen, was im Buch so abgegangen ist. Versus was im Hörspiel nicht so abgegangen ist. Weil ich finde wir sollten das wirklich auch mal nur bei die Kategorie uns eine Sache raussuchen, wenn das öfters ist. Und in dem Fall war es halt wirklich da am krassesten, fand ich. Deswegen Wort an Timo.
Ja gut, also erstmal im Hörspiel war das ja so, die sind da einfach ohne Probleme zu dem Staudamm hingefahren, sind da nett rumgelaufen, trotz der Gefahr, die ja scheinbar dann im Hörspiel gar nicht so schlimm war. Dann sind die halt da schön durch die Gänge gelaufen, Eugenie hat dann Justus auf einmal irgendwie gerettet, wo gar nicht klar war, warum muss man Justus retten, das war ja jetzt irgendwie nicht so ersichtlich, die Gefahr. Und dann war halt irgendwie alles schon wieder vorbei und im Buch war es halt komplett anders. Da ging es ja schon los mit der Hinfahrt, als sie an diesem Stausee ankam, war ja überall eine Straßensperre und die durften eigentlich gar nicht mehr zum Stausee hin.
Obwohl Polizei dabei war. Also die wurden ja von der Polizei. Ja. Wobei, warte, das ist ja auch nicht ganz so. Im Buch war es ja auch anders. Gut. Die waren ja gar nicht zusammen unterwegs. Nee, Kotta hat die ja wieder nach Hause geschickt.
Stimmt, die haben sich ja hingeschlichen. Und durften also, ausnahmsweise halt.
Kotta hatte die ja eigentlich nach Hause geschickt.
Ja.
Und sagte, ich fahre da alleine hin und mache das ganz alleine und ihr kommt nicht mit, weil das ist zu gefährlich. Und ja, im Hörspiel sind sie ja mit Kotta hingefahren. Das war ja da schon ganz anders.
Auch schon sehr stark verkürzt.
Eben, weil da sind die von hinten an den Ort rangefahren und haben sich dann dahin geschlichen an dieses Haus der tosenden Wasser.
Ja.
Und Kotta ist mit denen, mit Eugenie und so dann ja angekommen.
Ja, jedenfalls dann geht's halt da mit dem Hochwasser los. Das Wasser tritt halt langsam da über die Staumauer und dann fällt halt Justus gefühlt fast die Staumauer runter. Das ist halt schon sehr dramaturgisch. Er hängt dann da.
Da bist du aber jetzt schon sehr weit gesprungen.
Ja, aber ich meine, das meiste ist halt, es ist auf jeden Fall sehr dramaturgisch alles.
Naja, ich finde ja eigentlich, was sonst noch fehlt, ist, dass die ja schon vorher versuchen, in dieses Haus reinzukommen. Dann Peter den Stromschlag kriegt, nicht Kotta.
Stimmt.
Also diesen leichten Stromschlag kriegt Peter dann ja, weil sie beim Schlüssel drehen. Weil er das mit seinem Dietrich auch in die falsche Richtung dreht. Und dann kommen die anderen angefahren, die müssen sich verstecken. Und dann ist es, glaube ich, direkt Eugenie, der es aufmacht, weil keiner an diesen, weil
er sagt,
du musst den Schlüssel holen. Und Eugenie macht es dann direkt in die richtige Richtung auf. Und dann da, wo Eugenie dann verschwindet, da war so eine Klappe im Boden, so eine Luke. Und auch die wollte nicht Cotta, aber sollte einer der anderen Polizisten öffnen. Und der hat dann so einen starken Stromschlag bekommen, dass er irgendwie ohnmächtig war oder so. Also
war
wirklich,
das nicht Kane?
Kann auch Kane gewesen sein.
Also Kai Schwind.
Genau, im Beispiel gesprochen von Kai Schwind. Und da war es dann wirklich so krass, dass der eben nicht mehr ansprechbar war, dass dann Peter und Bob aus der Deckung gekommen sind und eben mitgeholfen haben, den zu retten, den da rauszuholen. Weil in dem Moment ging es dann ja fast damit los, dass halt das Wasser über die Staumauer ausgetreten ist. Das heißt, sie mussten sich um den kümmern, aber gleichzeitig musste ja auch irgendwie aufpassen, dass Eugenie nicht abhaut, der dann das Ding öffnet und da reinspringt. Und Justus hinterher, aber die merken das auch erst gar nicht. Und dann irgendwann flüchten die halt aus diesem ganzen Gebiet raus und Peter fragt dann Bob, wo ist Justus eigentlich?
Ja.
So, und dann kommt eben der Moment,
wo es halt wirklich kriminell schlimm wird. Also nicht im Vergleich zu dem Hörspiel. Weil Justus wird halt dann durch, keine Ahnung, seine Tollkühnheit oder Dummheit gerät er halt wirklich in Gefahr, indem er dann quasi am seidenen Faden da hängt und Gefahr droht, darunter zu stürzen in den Tod. Dann kommt aber zufälligerweise oder halt auch nicht zufälligerweise Eugenie zurück und rettet ihn. Und das halt dann vor den Augen, ich glaube, das waren Polizeihubschrauber, der dann da.
Und Kamera, die drauf hielt.
Stimmt. Und es waren.
Also man hat Justus nicht Reporter erkannt. Also die haben ja da, also da war so ein Kamerateam, die halt davon berichtet haben, dass die Staumauer irgendwann brechen sollte, beziehungsweise überlaufen sollte. Und man hat Justus nicht erkannt, aber man hat eben erkannt, wie Eugenie
einem Jungen hilft.
Und somit war natürlich Eugenie der Retter, im Fernsehen auch. Also jeder wusste, Eugenie ist der Held.
Das war halt im Hörspiel schon so ein bisschen auch deprimierend, weil das war halt, ja komm Justus, wir sind hier in Gefahr, komm schnell raus.
Aber denkt eigentlich war das an seinen Faden. Also Justus war halt wirklich ganz kurz davor,
abzustürzen
und zu sterben. Und dann kommt Eugenie quasi zurück und sieht, dass Justus, also der sind irgendwie eine Treppe hochgelaufen und dann war dazwischen aber irgendwie 3 Stufen kaputt schon. Und dann hat Justus hat es nicht geschafft darüber und Eugenie hat ihm dann rüber geholfen sozusagen und hat ihm dann den Weg gezeigt zur sicheren Stelle quasi. Aber dann, also es war wirklich da so, dass Eugenie aktiv wieder zurückgekommen ist, um ihn zu retten.
Ja, ich fand, im Hörbuch war das ja dann ganz, ganz klein, so wie ihr das beschreibt. Also im Hörbuch war ja wirklich, keine Ahnung, die beiden treffen sich halt in dem Gang und gehen dann halt einfach zusammen da raus.
Das war halt schon sehr stark gekürzt.
Deswegen fand ich auch am Ende, fast forward, ganz seltsam, dass die gesagt haben, ja, aber du hast ja auch jemandem das Leben gerettet, deswegen musst du jetzt gut sein. Einfach dieses Argument war dann einfach auch in dem Hörbuch gar nicht mehr so kräftig, fand ich.
Das kam halt einfach nicht so rüber, weil das nicht so gefährlich klang, diese Wassermassen. Ja. War also nur so ein kleiner Bach, der geplätschert hat.
Ja, genau. Gefühlt.
Ja, und der Ort wurde halt komplett zerstört, weil halt das ganze Dorf war halt hinüber, mehr oder weniger.
Im Hörspiel ja auch nicht, da wird ja auch irgendwie am Ende gesagt, dass das irgendwie alles gut ausgegangen ist.
Ja, im Hörbuch war das irgendwie, keine Ahnung, da wurden alle irgendwie evakuiert und als gut. Dann alle aber, also als sich dann die 3 Fragezeichen und Eugenie und die ganzen Polizisten da eingefunden haben, war es eigentlich gar nicht so schlimm. Also da war es zwischendurch mal ein bisschen nass und alle hatten irgendwie nasse Füße, aber...
Ja.
Also ich glaube, es war eigentlich im Buch schon sehr, sehr dramatisch alles. Und dann in dem Gang, das war dann, okay, das ist klar, war es ein bisschen ausführlicher alles beschrieben und mit der falschen Fährte und Justus ist dann da wirklich noch erst falsch und weiß ich nicht was. Aber am Ende sind die dann in so einem Schutzraum irgendwie, ging das Ganze halt alles los. Eugenie hat den roten Büffel wieder zurückgebracht, eben wie es dann da auch war. Und dann geht's eigentlich im Hörspiel das letzte Stück fast wieder pari pari mit dem Buch, würde ich fast behaupten. Also dann nach dieser Szene in Mercury.
Ja, dann geht's wieder.
Ist es wirklich wieder sehr, also da wurde dann wieder wenig gekürzt. Und ich finde, man hätte aus dem Ort mehr nehmen müssen und dafür an anderen Stellen ein bisschen mehr kürzen können. Aber das, genau. Und dann ist ja, wie gesagt, so, dass Eugenie freikommt in 3 Tagen, weil er eben durch seine ganzen Deals so sehr Haftverkürzungen bekommen hat, dass er eben am Ende quasi freigelassen werden konnte, musste, durfte. Und das hat die 3 natürlich total außer Bahn geworfen. Und dann kam die Telefonlawine, wir haben gar nicht drüber gesprochen, die wurde ja auch angewendet. Neue
Klassiker.
Ja. Dann kam dann doch noch ein Anruf.
Und da ist nämlich, da ist meine erste Notiz heute hingegangen. Wurde die Rechnung für den MG bezahlt?
Das ist eine gute Frage.
Das glaube ich nicht drin im Buch.
Eben, nämlich im Hörbuch da nämlich auch nicht. Ich hatte schon überlegt, ob ich es irgendwie komplett überhört hatte.
Ich glaube,
so.
Es sollte ja Byron irgendwie bezahlen.
Ich bin mir sicher, dass irgendwer das gezahlt hat. Da bin ich mir, ja doch, dem werden sie erzählt haben. Also ja. Irgendwer hat das bestimmt bezahlt. Ich glaube nicht, dass es Peter selber war. Theoretisch wurden ja sicherlich auch Alba und ihr Mann verhaftet werden.
Ich hätte es gerne gewusst. Das war so ein kleines Detail, weil Peter sich am Anfang ja so lange und so ausführlich auch drüber aufgeregt hat und auch immer wieder betont hat, dass er so sauer darüber ist, dass hinterher sogar Justus sagt, ja, wir haben es verstanden, Peter, bitte. Lass uns mal sachlich bleiben jetzt.
Ja.
Und ich hätte einfach gerne gewusst, ob er seinen Ausschau hinterher bezahlt bekommen hat. Also ich meine auch mit Sicherheit wahrscheinlich, so viel Geld hat er einfach nicht, sich dann mal eben das Ausschau wieder aufpolieren zu lassen. Aber wer es letztendlich war, ich hätte es gerne gewusst.
Ich glaube, es wird am Ende Byron vorgestreckt haben und gesagt haben, du, danke, dass ihr mir mein Bild gerettet habt, hier, bring dein Auto in eine Werkstatt oder kauf dir gleich ein neues, so gefühlt. Weil der wird ja genug Geld haben, wenn er sich so viele Bilder kaufen kann. Glaube ich, ist das, also wahrscheinlich, je nachdem, wie man herausfindet, wie die anderen beiden Bilder jetzt, wem die gehören, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Byron gerne seine Sammlung mit den Inseln da voll machen wollte. Und wenn der erfährt, die beiden oder die Jungs haben, auch wenn es Eugenie irgendwo mal die zuerst gefunden hat, dass die Jungs die dann gefunden haben und gerettet haben, ich glaube, da liegt Byron denen zu Füßen, so Kunstliebhaber wie er ist. Ich glaube, der erfüllt ihnen jeden Wunsch.
Obwohl man sagen muss, ich fand im Hörspiel war der hinterher ganz schön schruppig auch immer noch irgendwie.
War ja im Buch auch, aber da dachte er noch irgendwie, was sind das für komische Typen,
die
hier bei mir in meinen Tresorraum einbrechen, wo mein teuerstes Bild hängt.
Wo er dann auch einen Grund hat, schruppig zu sein, anders als im Hörbuch fand
ich. Ja, im Hörbuch weiß ich, da kam es auch so ein bisschen plötzlich rüber.
Also ich glaube, nachher wird er den zu Füßen liegen, weil er dafür viel zu viel Kunstexperte ist oder Kunstliebhaber ist. Und ich glaube, der wird das vorgestreckt haben und dann wird es wahrscheinlich durch die Verurteilung von Alba und ihrem Mann dazu geführt haben, dass sie das auch zahlen müssen.
Wobei hat Alba ein Verbrechen begangen?
Das wollte ich nämlich auch gerade fragen.
Eigentlich nur ihr Mann, wegen der Fahrerflucht bei dem Unfall. Aber alles andere war ja nicht illegal, was die gemacht haben. Das heißt, sie sind ja eigentlich keine Verbrecher im
Eigenen. Ich glaube auch nicht, dass die groß in Knast, also die werden nicht in Knast oder sonst was kommen.
Ich glaube, für eine Anzeige
würde es halt eigentlich
reichen. Außer halt wegen Fahrerflucht.
Meint ihr, Beihilfe für irgendwas wäre es vielleicht gewesen?
Aber wofür denn Beihilfe? Aber
dafür wäre es zu kryptisch eigentlich schon, auch was sie gemacht hat. Ne?
Beihilfe zum Bildretten?
Beihilfe zur Reduzierung von Knastzeit für Eugenie.
Aber ist ja erstmal nicht illegal.
Aber das ist genau.
Nee.
Ich glaube, dieser Fall hat halt kein Verbrechen. Es ist einer von wenigen Fällen, wo es kein Verbrechen im eigentlichen Sinne gibt.
Ist nicht sogar...
Außer, dass Justus
und Körperverletzung.
Ja, Fahrerflucht, Körperverletzung.
Ja gut, da musst du halt ein bisschen...
Reicht für Sozialstunden, aber mehr auch nicht.
Ja, und halt Schaden zahlen.
Ja gut.
Aber ich glaube, wenn man mit Eugenie verwandt ist, sollte das Geld kein Problem sein.
Ja, das stimmt.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Victor Eugenie so... Also auch wenn er dann im Knast war, kann ich mir schon vorstellen, dass er noch so einiges an Geld angesammelt hat aus den ganzen Bildern, die er schon geklaut hat.
Ich glaube auch. Der hat vielleicht irgendwo seine Geldkoffer versteckt.
Ich würde davon ausgehen, dass er sehr, sehr viel Geld hat und auch all das, was er an Strafe zahlen musste etc., glaube ich, bei weitem deutlich drunter liegt, unter dem, was er am Ende ist. Also ich glaube, der kommt schon ganz gut über die Runden, auch nachher noch. Und am Ende fällt dann ja quasi auf, dass der Mann von Alba die Tonspur gesprochen hat.
Und ein Batman-Fan ist.
Auch ganz random irgendwie eingestreut mit diesem Aufkleber.
Ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist ein bisschen auffällig für ein Verbrechen. Oder halt für Fahrerflucht.
Und dann war ja eigentlich schon...
Dann war quasi Ende.
Genau, sie haben die Bilder gerettet dann da am Stausee nochmal.
Ja.
An der Stelle, wo der rote Büffel versteckt war. Und dann wird es halt offen gelassen mit Eugenie kommt jetzt heute frei. Und Justus freut sich mehr als, oder ist weniger deprimiert als gedacht, weil...
Bleibt halt spannend.
Bleibt spannend in Rocky Beach und damit bleibt auch sehr viel offen für Eugenie kommt zurück.
Ja.
Ja.
Ich fand aber generell so von dem, wie ich das erwartet hätte, wie erschüttert alle hätten sein müssen, wenn ein Eugenie dann auf einmal wieder freikommt, waren die alle sehr gefasst, auch beim Anruf schon irgendwie, als dann klar war, yo, ich mache gerade die Entlassungspapiere fertig. Ich hätte erwartet, dass das Ganze dramatischer abläuft tatsächlich.
Sie mögen ihn doch eigentlich auch.
Ja, aber irgendwie so ein bisschen mehr Drama hätte ich mir schon irgendwie, hätte ich einfach erwartet davon, von dieser ganzen Situation. Auch wenn sie dann hinterher natürlich irgendwie ja das Herz für das große Mastermind, was die Bildercloud überhaben. Aber ich hätte den ersten Schock, den hätte ich mir einfach größer vorgestellt.
Jetzt deshalb auch meine Frage. Glaubt ihr, der Diebstahl vom Büffel hat theoretisch zeitgleich zu Feuermond stattgefunden?
Boah, könnte auch vielleicht schon früher gewesen sein.
Ich hätte es auch früher eingeordnet.
Vielleicht sagen, kurz bevor Eugenie seinen Tod vorgetäuscht hat, vielleicht.
So weit früher schon. Dann hätte aber auch der rote Büffel bei den anderen Bildern sein können.
Ah ja, da hat er mehrere Verstecke. Wahrscheinlich. Da hat wahrscheinlich noch 20 Gemälde irgendwo auf der ganzen Welt verstreut.
Also ich würde behaupten, es war kurz vorher.
Ich auch.
Weil er war natürlich für Feuermond am Ende in der Gegend, aber dann hat er vielleicht schon noch ein bisschen eine Woche früher da gewesen, hat sich dann auch da noch zwei, drei Bilder gekrallt.
Ja.
Und dann gedacht, ja gut, dann kann ich ja jetzt mit Feuermond weitermachen.
Und Feuermond an sich war ja auch einfach so eine große Sache, dass das da gleichzeitig abgelaufen ist, das kann ich mir nicht gut vorstellen.
Dafür war ich da zu viel drin und das ging ja schon früh los mit Explosionen, weiß ich nicht was.
Umspannwerk
und so weiter. Also von daher, das war alles ein bisschen sehr viel, was passiert ist, auch wenn er da sehr viel seinen Handlanger den Nachtschatten vorgeschickt hat.
Stimmt, der war ja der Sprengstoffexperte.
Glaube ich, war es für Eugenie aber auch schon zu viel. Zumal er war ja auch schon mal kurz im Knast und all das. Also währenddessen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich denke, ach komm, ich gehe mal noch zu Byron und klau da was. Weil dafür stand auch für ihn selber zu viel auf dem Spiel.
Ja.
Dafür war ihm zu sehr dieses Bild, die Vernichtung von Feuermond, stand im Vordergrund. Und klar, er ist eigentlich so gut, dass ich mir sicher bin, dass er eigentlich nicht gefasst wird. Aber ein bisschen Risiko ist ja immer da. Und er würde sich ja unnötig selber in Gefahr bringen, seinen Plan, dieses Bild zu zerstören, ja, dass das nicht klappt, weil er eben in der Nähe von Rocky Beach ein Bild klauen will. Und da sind automatisch die drei Detektive immer in der Nähe und das weiß er selber auch. Und die sind, wenn die einzigen, die ihm in die Quere kommen. Ich glaube, er ist so selbstbewusst, dass er sagt, die können mich auch nicht zur Strecke bringen. Ich glaube, das war für ihn vor Feuermond auch klar, dass er da für sich klar hatte, ich bin immer noch ein Ticken schlauer als die. Auch ich bin ein Ticken schlauer als Justus. Aber es ist halt immer noch ein bisschen Gefahr da und ich glaube, da wird er sich ja unnötig selber seinem großen Plan im Weg stehen, wenn es dann doch nicht klappt. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das auch Zeit ist. Das war kurz vorher, glaube ich.
Ja, doch. Da würde ich es auch hinschieben, tatsächlich.
Könnte sein.
Jetzt haben wir noch ganz viele Kategorien offen.
Ja, die müssen wir
noch abarbeiten. Die wir jetzt am Ende abarbeiten müssen.
Bin ich ja mal gespannt.
Fehleranalyse habe ich mir ehrlich gesagt überlegt, ist schwierig, ne?
Gab keine Fehler. Ich habe auch noch mal nichts
aufgefallen. Ich habe extra, beim letzten Mal hören, habe ich extra drauf geguckt.
Also sowohl in der Vertonung gab es keine Fehler und es gab auch im Buch keine Fehler. Weder Logikfehler noch irgendwelche Druckfehler.
Nee, das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, da habe ich nämlich, deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, dieses Alba und Elba. Wir haben wieder die unterschiedlich ausgesprochenen Namen, aber das ist ja irgendwie schon so ein laufender Klassiker. Das passiert ja irgendwie jede Folge. Passieren.
Ja, das ist auch, finde ich, ist auch kein Riesenfehler.
Vor allem halt Sprecher und Erzähler an anderen Tagen aufgenommen werden.
Ja, und ich finde, das macht das Ganze tatsächlich auch einfach noch einen kleinen Ticken realistischer. Weil im echten Leben spricht auch nicht jeder jeden Namen gleich aus, wenn er nicht irgendwie mal nachgefragt hat, du, wie spricht man eigentlich deinen Namen? Und wenn man dann irgendwie nur so aus zweiter Hand mal den Namen gehört hat, dann ist da ja auch durchaus eine Differenz drin. Ich finde, das macht es irgendwie auch fast schon dynamischer.
Ja.
Es ist ja auch normal. Also gerade bei so Namen, die halt, je nachdem, wo man herkommt, einen anderen Aussprachetat haben, also keine Ahnung, wenn ich jetzt halt französische Vorfahren hätte, bin ich halt nicht mehr Leon, sondern Leon oder Anna oder so. Und schon hast du halt eine andere Aussprache. Also von daher, Alba klingt auch mehr Spanisch als Französisch. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Man weiß noch nicht, wie viele Verwandte Eugenie auf der Welt hat. Vielleicht sind auch Mexikaner oder Spanier bei.
Vielleicht ist es auch seine Tochter. Nichts.
Ja, das wäre auch noch ein Knüller.
Das wäre, aber das kennen
wir. Ich weiß leider da nichts über seine Verwandtschaft.
Das kommt dann irgendwann in Feuermond 2.
Kommt dann bei der Verfilmung von Feuermond.
Ich hoffe, dass irgendwann auch nochmal ein Schneefall verfilmt wird, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Aber die sind alle so komplex, das dann in so einen irgendwie anderthalb bis zwei Stunden Film zu packen.
Für Kinder.
Ja, das
für Kinder. Schon schwierig.
Dann wird es halt so wie in den alten Filmen, Eugenie als so ein stumpfer Gewaltverbrecher mit Pistole.
Ich finde generell, die Eugenie-Fälle sind keine klassischen Kann-man-als-Kind-hören-Fälle.
Nee, die sind halt sehr komplex.
Aber Hexenhandy willst du als Kind hören.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, als ich das Film jetzt dann nochmal gehört habe, ich habe einiges nicht verstanden als Kind. Also es ist auch,
verstehe ich.
Es gibt auch einfach
als
Fälle.
Kind gehört. Das war echt verwirrend.
Das ist aber auch verstörend, wenn Peter da in so einen Käfig eingesperrt wird.
Ich hatte Angst vor am Anfang die Waldszene. Da saß ich im Bett kerzengerade.
Die ist ja noch langweilig.
Nee, die war aber auch schon.
Im Vergleich zu Peter wird von einer Hexe im.
Das ging irgendwie, weil ich fand irgendwie Bastian Pastewka irgendwie nicht so bedrohlich. Ich fand ihn eher lustig. Aber keine Ahnung.
Was haben wir noch stehen hier an Kategorien? Also, die Analyse haben wir gemacht. Buch versus Hörspiel hatten wir auch. Visitenkarte, die Folge in einem Satz. Wer möchte heute machen? Ich würde sagen, einer fängt jetzt an und dann gehen wir in der Reihe um. Das ist unter deinen Top 5. Ich finde.
Ach so, ich fange an.
Ich würde sagen, wir machen jetzt nicht jeder den Satz, sondern einer macht jetzt und den nächsten macht dann ich und dann. Oder okay. Irgendwie so. Also, dass wir dann halt jetzt jedes Mal, aber einer muss ja anfangen. Ich finde, dass es unter deinen Top 5 ist, darfst du anfangen.
Ja, okay, dann muss ich mal kurz überlegen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein sehr langer Satz mit vielen Kommata. Aber sonst. Also, die Tochter des Nachtschatten, der vor kurzem gestorben ist, wendet sich an die drei Fragezeichen, um das Erbe ihres Vaters zu retten. Jedoch entpuppt sich dieses nur als Finte von Victor Eugenie, der seine Haftzeit reduzieren will, um so auf legale Weise aus dem Knast zu kommen und ein ehrbares Leben als Kunsthistoriker aufzunehmen.
Kriegt man das noch kürzer hin? Oder kann man den Satz ganz anders formulieren auf kurz?
Victor Eugenie täuscht wieder mal die drei Fragezeichen, indem er seine Verwandte Alba auf den Schrottplatz schickt, damit er aus dem Knast entlassen wird.
Ich sag in drei Worten, Eugenie is back.
Habe ich auch gerade über Ähnliches nachgedacht. Ich war auch so drei Fragezeichen erschüttert, weil Eugenie ist frei. So.
Schöne Titel, Zeige für die Bild.
Ja, ist auch wieder richtig guter deutscher Satzbau gewesen.
Aber mit Is Back auch auf jeden Fall.
Ja.
Also, ich bin dafür, dass wir das Ganze jetzt mal einordnen bzw. bewerten. Wir haben eine sehr schöne Kategorienliste uns vorbereitet, die wir noch ausgearbeitet haben.
Liebe Anna, schön sich hier notiert.
Ich bin dafür, dass wir einmal kurz unsere Kategorien darstellen. Das ist quasi theoretisch wie Schulnoten, aber Schulnoten wäre halt irgendwie langweilig. Deswegen haben wir aus einer 6 uns überlegt, ja, was ist denn für die 3 eine 6 in der Schule? Klar, für Justus wäre das quasi automatisch Schulabbruch, weil geht gar nicht. Ich glaube, für alle 3 wäre Skinny Norris aber definitiv das größte Übel.
Darauf kann man sich, glaube ich, einigen.
Ja.
Was immer auch ganz schlimm ist, ist natürlich den Schrottplatz aufräumen zu müssen oder halt in dieser Folge Fahrräder zu reparieren.
Also jegliche Schrottplatzaktivitäten, die nichts mit Zentrale zu tun
oder
haben.
Oder jegliche Tante-Mathilda-Jobs.
Ja, doch. Obwohl Titus das auch manchmal ganz gut kann.
Das stimmt, der nimmt immer auf Außenaufträge mit.
Ja.
Die Nummer 4, die hast du dir ganz wunderschön überlegt. Ich finde, da kannst du dir vorstellen.
Genau, die Nummer 4, da haben wir uns überlegt, Schulnote 4 ist Schulpflicht.
Braucht Justus nicht.
Genau, weil irgendwie niemand von denen geht so richtig in die Schule. Da gab es irgendwie keine einzige Folge, wo irgendjemand mal ein bisschen sich Bildung in einer Bildungseinrichtung geholt hat. Auch wenn sie ganz viel von Schulreferaten und Uni reden.
Nur die schwänzen halt, auch wenn es um Schule geht, schwänzen die so ein feuriges Auge oder auch.
Justus war heute nicht in der Schule.
Ja, genau.
Justus wurde entführt oder er musste irgendwas Wichtiges. Naja, aber es ist auch.
Ist ein anderer Fall.
Ganz langweilig, 3 halt, ist Fahrradfahren, weil.
Ja, macht man halt, aber Justus mag es halt nicht.
Und es ist auch irgendwie nicht sinnvoll.
Nee,
weil so oft denke ich mir, die fahren Fahrrad und dann denke ich mir, ihr wisst doch, dass ihr gleich eine Verfolgungsjagd machen müsst. Warum zur Hölle nehmt ihr das Fahrrad? Jetzt muss sie mit dem Bus verfolgen oder ein Taxi nehmen.
Ich wollte das Klima schonen, keine Ahnung.
Das muss es sein. Die 3 sind eigentlich voll.
Ja, wissen wir doch. Seit Riff der Hai wissen wir, dass sie ein Umweltherz haben.
Mhm. Da, das stimmt.
Ja, ja.
Was immer, was eine glatte, schöne 2 ist, ist ein schöner Tag am Strand. Ich finde, da kann man auch dir so so viele Folgen sind Tage am Strand, wenn Peter wieder surfen
alle
geht.
Kriminell werden.
Wenn meistens Justus sich an Strand chillt und ein Buch liest, vielleicht geht er sogar auch schwimmen.
Das ist auch die einzige Folge, ich habe es gerade noch im Kopf, wo Justus mal sagt, yo Leute, wir machen den Brief später auf mit den Informationen, jetzt erstmal Strandtag.
Richtig.
Ja, und was darf natürlich auf der Eins nicht fehlen? Es ist natürlich der Kirschkuchen, den sie alle lieben, der fast jede Folge gegessen wird, den Tante Mathilda natürlich so gut backt wie keiner.
Ah, jetzt schon lange auch nicht mehr, den Kirschkuchen.
Das fehlt mal wieder Zeit. Erst ein Strandtag und dabei ein Kirschkuchen. Das, boah, das muss,
was gibt's Besseres?
Um mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann taucht Skinny
dann
Norris auf.
Skinny Norris treffen.
Der sagt, ihr müsst öfters in die Schule. Und sonst, am Ende der Folge müssen sie leider den Schrottplatz aufräumen. So, ja. Anna, wie würdest du die Folge einordnen?
Also von Kirschkuchen bis Skinny Norris bin ich bei einem soliden Strandtag. Doch, bin ich bei einem soliden Strandtag, ist nicht meine liebste Eugenie-Folge, weil Eugenie halt einfach immer gute Folgen sind. Und da sind halt einfach noch deutlich bessere dabei. Aber es ist eine richtig gute Folge und die beste seit langem. Und deswegen ist es für mich ein super solider Strandtag.
Das würde ich auch bestätigen. Ich würde vielleicht sagen, es ist ein Strandtag mit so ein bisschen Kirschen ohne Kuchen, weil es ist schon wirklich eine sehr gute Folge. Wie gesagt, die ist in meinen Top 5. Aber ja, es gibt schon auch bessere Folgen, so Feuermond. Also nochmal schön Werbung hier machen, Feuermond. Alle gern hören, das ist die beste Folge, die es gibt.
Da können wir uns alle drauf einigen. Ja. Leute, bis zum nächsten Mal, ihr hört nochmal Feuermond.
Finde ich völlig valid. Feuermond, erst recht, ich habe auch tatsächlich, als die rauskam, oder beziehungsweise bevor sie rauskam, in der Woche, also zwischen dem Record-Release-Feature und dem, die Folge kommt raus, habe ich Feuermond gehört. Einfach nur, um nochmal dieses Feeling mit dem Nachtschatten und mit dem Schnee und einfach das nochmal zu haben.
Ich auch in der Tat. Ich habe auch mit Feuermond wieder angefangen reinzukommen.
Es muss halt einfach sein.
Das ist halt die direkte Fortsetzung, wenn man so will, von Feuermond.
Eben. Und Feuermond kann man auch einfach in Dauerschleife hören.
Ja, das stimmt. Also bei mir ist es halt ein Strandtag. Ein sehr guter Strandtag.
Ein sehr guter Strandtag mit einem Kuchen, der vielleicht kein Kirschkuchen ist bei dir. Ein Apfelkuchen.
Marmorkuchen.
Ja, irgendwas. Onkel Titus Kuchen, keine Ahnung.
Ich würde es auch, ist jetzt für mich ein super solider Strandtag. Also ich finde, den haben sich die Jungs auch auf jeden Fall nach dem Fall verdient. Vielleicht kommt Eugenie ja mit an den Strand, würde mich auch nicht wundern. Ja,
der kann Skinny Norris vergraulen, wegjagen, was auch immer.
Also für mich auch ein sehr solider Strandtag und ich hatte sogar überlegt, ob ich es zwischen Strandtag und Kirschkuchen packe, aber da gibt es ja nicht in meinen Top 5 und da kommen auch, ich weiß nicht, ob es in meinen Top 10 ist, aber es ist schon eine wirklich gute Folge und deswegen Strandtag. Sehr, sehr guter, schöner Strandtag, wo Justus auch ins Wasser geht und nicht nur ein Buch liest, sondern auch noch eine Runde schwimmen geht und wo keiner vom Hai angegriffen wird. Also
alles beim Alten.
Alles wirklich gut. Ich würde sagen, dann bleibt uns jetzt nur noch eins und zwar, wir werden jetzt den Zufallsgenerator anschmeißen.
Oh ja, jetzt wird's spannend.
Und ich bin gespannt, ich bin dafür, ich werde jetzt den Zufallsgenerator anschmeißen und Timo wird gleich, wenn ich die Nummer sage, bestimmt das richtige Hörspiel nennen.
Also weiß ich nicht. Kommt drauf an.
Doch, ich könnte es mir auch vorstellen.
Ja, wenn das jetzt so über 150 ist, vielleicht. Aber sonst wird es kritisch.
Und zwar sind wir von den Zahlen von bis 237 war das jetzt, ne?
Ja.
Müsste. Ui. Es ist ganz weit unten. Es ist die 24.
Boah, ist das der Höhlenmensch? Die 24? Ich weiß es nicht. Bei den alten Folgen bin ich raus.
Wir sind zurückgegangen. 24 hätte ich nicht mitgerechnet.
Leute, wir haben über die Folge heute schon gesprochen. Wir haben sie heute schon erwähnt.
Sind das die rätselhaften Bilder?
Nee, die sind. Es ist einfach. Es geht um den Hatimitenfürst.
Ach, die silberne Spinne.
Es ist die silberne Spinne.
Was ist das denn?
Ja, das ist. War die erste Folge, die ich gehört habe.
Echt?
Ja.
Ja, dann ist es doch genau die richtige.
Die nächste Folge, deine Folge.
Oh Gott. Ja, ich mag die leider nicht, aber.
Sie wird kein solider Strandtag.
Ja, da muss ich wohl durch, ist egal.
Kein Bonding zur ersten Folge.
Ja, da kann man viel zu sagen. Sagen wir es mal so.
Aber ich finde, mit dem Hashimitenfürsten,
ja, das
stimmt. Passt doch jetzt auch perfekt,
das
weil
passt.
Wir gehen am Mittwoch zum Bobcast.
Oh,
Bobcast Live-Tour. Ich finde, die Folge passt jetzt einfach perfekt an den Anschluss.
Ja.
Also, wie gesagt, wenn die Folge rauskommt, waren wir sicherlich schon beim Bobcast. Aber ja.
Wir erzählen euch auch, wie es war.
Wir erzählen euch in der nächsten Folge, dann, wenn wir die silberne Spinne besprechen, wie es war. Ich freue mich jetzt schon drauf, die zu hören, ehrlich gesagt. Weil jetzt weiß ich wieder, ich muss nicht durchscrollen und denke mir auch, die ist ganz nett, sondern man freut sich drauf, eine Folge bewusst zu hören.
Ich sag nur, ja. Werkschutz.
Die hätte ich mir jetzt auch tatsächlich, glaube ich, nicht ausgesucht, tatsächlich. Das ist so eine, da muss man mal wieder zu gebracht werden, die einfach zu hören. Vielleicht ist die ja jetzt auch einfach gut gealtert und findet die jetzt einfach richtig gut.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir sind jetzt bei 1,35. Oh. Wollte ich nur mal erwähnen. Also ich finde, das ist eine ordentliche Länge. Haben wir gut durchgezogen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Auf jeden Fall.
Ja, mir auch sehr. Also, nächste Folge wird mehr geordnet.
Macht's gut.
Ciao.
Schaltet den Verstärker ein. Die 3 Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.